Hallo Welt! Das Thema der Woche: Google Stadia. Ein Fehlstart? Dezidierte Konsolen und Gaming-PCs sollen Google zufolge bald der Vergangenheit angehören. Keine pustenden Staubfänger mehr, keine Konsolengenerationen und keine horrenden Hardware-Investitionen. Nun ist der Streamingdienst Stadia in der vergangenen Woche mit großen Versprechen gestartet. Auf nahezu jedem beliebigen Endgerät soll es dank Internetverbindung möglich sein, Spiele in höchster technischer Fidelität zu genießen. Wir diskutieren, wie der Start von Google Stadia zu bewerten ist und was die Zukunft des Streamings bringt. Außerdem geht es um die Clash of Realities, Pokémon Shield und den Reiz des Pater Nosters. Das und vieles mehr hört ihr in Pixeldiskurs Episode 165 mit
Natascha Baldoff,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 24. November und wir sitzen hier im Pixeldiskurs-Podcast gemeinsam wieder zusammen. Ich bin gerade aus Köln erst wiedergekommen von der Clash of Realities-Konferenz und würde gerne ganz zu Beginn einen kurzen Shoutout dalassen, wenn das für euch recht ist. Und zwar möchte ich mich gerne bedanken bei allen Menschen, die sowohl bei der Orga der Clash of Realities, bei den anderen Speakern, aber auch bei allen Leuten, die irgendwie dort zu Gast waren und einfach zugehört haben. Denn es war wirklich eine fantastische Konferenzerfahrung. Auch natürlich bei Arno Görgen, den ich jetzt auch nochmal namentlich herausstellen will, weil wir sozusagen Partners in Crime sind und unseren Vortrag dort gehalten haben. Es war echt eine tolle Konferenzerfahrung. Wirklich schön.
Ja, ich habe das so ein bisschen nebenbei auf Twitter verfolgt und auf Facebook und meine Beiträge dann gesehen. Und also allein schon von zu Hause aus, das, was man dann da an Bildern gesehen hat, sah nach einer sehr schönen Atmosphäre und nach einer Menge interessanter Leute aus. Wen hast du denn so getroffen, beziehungsweise wie war denn so die Atmosphäre? Erzähl doch noch ein bisschen was über das ist toll hinaus.
Die Atmosphäre war insgesamt enorm positiv und zugewandt. Ich finde das immer beeindruckend, auch dass ich bin ja immer nur auf Game Studies Tagungen und habe aber auch schon viele andere Eindrücke von anderen Personen, die auf anderen Tagungen waren, also in anderen Disziplinen gehört und das ist scheinbar gar nicht so selbstverständlich, dass die Atmosphäre eine so, ich sag mal, lockere, zugewandte, mitunter auch durchaus sehr freundschaftliche ist. Und ich muss auch sagen, dass jenseits der Tatsache, dass ich einige Inspirationen für meine Promotion, für das Forschungsprojekt mitgenommen habe, auch wirklich doch schon bedeutungsvolle persönliche Kontakte auch dann knüpfen konnte. Das hat mich sehr gefreut, Ian Bogost kennenzulernen, der ja einer der führenden Game Studies Akademiker ist und mit seinem Konzept der Persuasive Games auch meine eigene Perspektive auf die Game Studies sehr geprägt hat, der immer in meiner Lehrveranstaltung auch vorkommt. Das war eigentlich ganz lustig, weil es war am ersten Abend, glaube ich, als er noch nicht seinen Vortrag gehalten hatte. Er war erst am zweiten Tag dann dran. Und ich habe ihn gesehen, als er mit dem Rücken von der kompletten Crowd quasi zur Wand stand, mit dem Gesicht zur Wand stand und hat sich irgendwelche Poster angeguckt und stand da so ganz alleine. Ich habe mich überrascht, dass nicht sofort irgendwie Leute sich um ihn versammeln und mit ihm sprechen wollen. Bin dann zu ihm hingegangen und war dann total gejetlaggt. Also ist ein sehr kleiner Mensch, Ian Bogost. Das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet. Das ist ein sehr kleiner Mensch und war total gejetlaggt. Und ich habe mich komisch gefühlt, weil ich dann mit ihm gesprochen habe und ich habe gedacht, ich will ihn jetzt eigentlich gar nicht behelligen, aber er meinte dann so, ja, ich soll ihn jetzt am Reden halten, weil ihm geht's nicht so gut und so, damit er irgendwie wach bleibt und bei Sinnen bleibt. Und das war so, der hat auch einen sehr spannenden Vortrag gehalten mit der provokativen These, dass das Spiel eigentlich der Paratext ist und sozusagen den Blick abgelenkt komplett vom eigentlich spielerischen Text zum Paratext, also zum Kontext, in dem das Spiel entwickelt wird, zum Design, zum Marketing, auch irgendwie zum Umfeld, in dem ein solches Spiel gespielt wird, beispielsweise in einer Arcade-Halle oder in einer Bar. Das war auch einer dieser Vorträge, die dann irgendwie beim Mittagessen immer noch sehr kontrovers diskutiert wurden. Das war echt spannend. Vor allem so eine assoziative Vortragsweise. Also der ist ja einfach schon super lange im Business und der klickt dann so in die eine oder in die andere Richtung durch seine Folien und macht zwischendurch so Witzchen. Das war wirklich schon, er war wirklich ein enorm unterhaltsamer Speaker auch.
Ja, das ist ganz schön, wenn man irgendwann einfach ohne Netz und doppelten Boden so dahin reden kann und es ist trotzdem genauso gut.
Vor allem einfach,
das ist, ja, echt so ein Milestone irgendwann.
Vor allem auch einfach irgendwie zu sagen, ja, hier, das ist jetzt so ein Gedanke, den habe ich mir mal, der schwebt mir so im Hinterkopf herum und ich wollte den einfach mal so ein bisschen besprechen, so. Auch eine tolle Herangehensweise. Und mein eigentlich geheimes Highlight der Clash of Realities war der Pater Noster. Kennt ihr den Pater Noster?
Das ist was, wo du mit dem Auto reinfährst, ne? Und das ist irgendein garagenähnliches Ding.
Nee, das ist das in der Uni, wo du reinsteigst und dann fährt quasi der Aufzug ohne Tür quasi so hoch und an der Seite links sieht man dann auch so ein offener Aufzug. Quasi der Urvater des Aufzuges.
Am Cologne Game Lab haben die so ein Pater Noster. Da musst du dann immer, das ist eine enorm interessante Erfahrung, gleichermaßen aber auch irgendwie unverhältnismäßig riskant eigentlich und total.
Ja.
Also kannst du als Rollifahrer kannst du es komplett vergessen, weil du hast so ungefähr so 2 Sekunden, in denen du sicher einsteigen kannst, aber der Aufzug fährt halt auch einfach weiter. Also, ne? Und wenn du dann irgendwie mit 2 Personen davor stehst, ist das immer auch ein bisschen so ein kleines Abenteuer, dann mit diesem Pater Noster zu fahren.
Ja, das ist ganz witzig. Da gab es mal, ich glaube, extra 3 haben sie darauf hingewiesen, dass man jetzt den Pater Noster, Nostra oder Noster?
Noster. Pater Noster.
Pater Noster Führerschein machen muss, weil sich dann Leute schon verletzt haben und dann standen die dann davor und haben denen dann beigebracht, wie man daran einsteigt. Aber ich finde, das ist sowas, wenn man sowas mal sieht, ist das echt ein Highlight. Also
Ich hab mich auch dann gefragt, also ich hatte 2 Ideen. Meine eine Idee war erstmal, ich wollte erstmal ausprobieren, wie das ist, wenn ich eigentlich irgendwie bis ganz nach unten oder ganz nach oben fahre. Was passiert da eigentlich? Ja? Also weil irgendwie muss es ja weitergehen.
Ja, wahrscheinlich. Dann wirst du dematerialisieren.
Genau. Ich dachte, wird das unten dann einfach in so einen Verbrennungsofen dann ein bisschen direkt so reingefahren. Und das steht aber auch dran, irgendwie Erdgeschoss, bitte aussteigen, Weiterfahrt ungefährlich, steht unten dran. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja mal so ein unnötig kompliziertes Interview machen. Ich habe dann, ich wollte eigentlich Ian Bogost zum Interview überreden.
Den stellst du dann da rein und weil es offen ist, dann kommt der immer wieder so hoch und dann kannst du das Mikro dann immer hinhalten, bis er wieder weg ist.
Ich dachte, wir fahren einfach zusammen irgendwie für 20 Minuten in diesem Pater Noster und machen währenddessen das Interview. Habe ich dann aber tatsächlich nicht gemacht. Er hatte leider keine Zeit. Er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er irgendwann Zeit hat für ein Interview und er sagte, ja, irgendwann passt.
Oh.
Also machen wir dann wahrscheinlich irgendwie nächste Woche. Aber ich habe auch sehr viele tolle Interviews mitgebracht, die innerhalb der nächsten Wochen wir dann verwenden, wenn wir ein bisschen Platz haben innerhalb der Sendung. Weil da sind wirklich extrem viele spannende Themen dabei. Mein Gott, war das eine tolle Konferenz. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da waren und auch die natürlich jetzt dann meinem Vortrag auch gelauscht haben. Das war toll.
Eine schöne kleine Heldenreise mit am Ende Loot, was man wieder mit nach Hause bringt.
Eben. Wie war eure Woche?
Anstrengend. Aber ja, in Ordnung.
Anstrengend, aber geil.
Ja. Ja, genau. Also bei mir auch anstrengend, aber geil. 2 Vorträge gehalten, jede Menge gearbeitet, jede Menge gespielt und jede Menge Post ausgeliefert in Death Stranding.
Du hast Death Stranding weiter erkundet, nehme ich jetzt
erstmal stark an. Genau, ich habe Death Stranding diese Woche weiterhin gespielt. Ich wollte jetzt eigentlich einen Witz machen, dass ich die ganze Zeit Blended Zoo gespielt habe. Aber nein, ich habe mich natürlich mit einem der wichtigsten Spiele dieses Jahres auseinandergesetzt. Und habe jetzt eine ganz interessante Erfahrung gemacht, weil ich habe jetzt, ich würde es jetzt einfach mal das erste Areal abgeschlossen. Und du fährst dann mit einem Schiff auf den nächsten Kontinent, in den nächsten Bereich, in die nächste Karte, wie man das auch immer nennen möchte. Und jetzt ist auf einmal was Interessantes passiert. Ich werde nämlich jetzt viel häufiger angegriffen in dieser Zone. Ich muss Straßen bauen und so weiter. Ich habe eine Art Stun-Gun bekommen, wo du Leute dann quasi fesselst und elektrifizierst, sodass sie auch betäubt sind. Man kann bis jetzt immer noch niemanden töten. Und ich habe auch gelesen, in ganz Death Stranding wird kein einziger NPC getötet. Und auf einmal spielt sich das Spiel nochmal ganz anders, weil es im Endeffekt vorher eigentlich fast schon ein Walking Simulator ist. Du machst zwar so ein paar Sachen, dass du mal was einsammelst oder dass du mal so eine Blutgranate auf so ein BT wirfst, aber im Endeffekt hast du wenig so dieses klassische Gameplay. Und jetzt bin ich auf einmal, nachdem ich mich so daran gewöhnt habe, an diese leidensvolle Erfahrung, einfach nur irgendwo hinwandern zu müssen und mich nicht wehren zu können, bin ich jetzt auf einmal in einem Spiel, wo ich Rauchgranaten platziere, wo ich Gegner irgendwie mit meiner Cargo quasi einen von Latz gebe und irgendwie kleine Gefechte führe und Materialien sammle, um halt was zu bauen und Sachen crafte. Und das ist das wiederum eine andere leidvolle Erfahrung, weil ich mich so danach sehne, wieder zurück in dieser eigentlich schon fast behüteten Start gegen zu sein.
Wie empfindest du diese Tatsache, dass dann auch Community-Interaktionen möglich sind und irgendwelche Gebäude und Objekte von anderen Personen aufploppen? Empfindest du das als Bruch zu dieser eigentlich im Grunde ja vermittelten Einsamkeit?
Nicht unbedingt, das war ja in dem ersten Areal auch schon so, aber jetzt ist es stärker vorhanden. Ich habe dann zum Beispiel so ein Bauprojekt gehabt, dass ich über eine gewisse Länge einfach Autobahnbrücken quasi bauen muss. Auch diese Autobahnbrücke ist auf einmal viel zu viel bauliches Element in dieser Landschaft. Vorher hattest du das auch, dass du eine Brücke hattest, die nur über so ein Wasser ging. Da war das aber eher so, dass das dann aufgeploppt ist und so ein kleines nettes Gimmick im Sinne von, guck mal, hier hat jemand eine Brücke gebaut. Und jetzt ist es aber so, dass ich dann angefangen habe, auch diese Autobahnbrücke mitzubauen, war dann kurz in einer anderen Mission, bin wiedergekommen und dann war die einfach fertig. Und das war dann schon so ein bisschen, das hat mir jetzt jemand abgenommen, vielen Dank, aber ist auch meine Spielerfahrung, die jetzt weg ist. Aber dadurch, dass es eine gemeinsame Spielerfahrung ist, ist es schon toll, aber an vielen Stellen sind dann halt einfach nur noch Emoticons und so weiter, weil du kannst ja auch Sachen markieren und so ein kleines Symbol, also so ein Smiley zum Beispiel anzeigen, wo man halt schon sagen muss, das wird dann so ein bisschen vollgemüllt. Ich finde aber es trotzdem weiterhin interessant, weil wenn man nochmal so ein Stück weit zurück tritt, ist das ja eigentlich so diese Erfahrung von, du bist eigentlich in absoluter Einsamkeit vorher und du hast Kontakt mit niemandem und auf einmal kommt im Endeffekt dieses Social Media interaktive Spiel quasi dann um die Ecke und produziert schon fast weißes Rauschen, weil ich dann auch links an der Seite habe ich dann immer so eine Anzeige, der und der hat eine Konstruktion von dir benutzt, das kriegst du dann zum Beispiel auch oder hat irgendwie Likes gegeben und so weiter. Was so diese Differenz zwischen einerseits Einsamkeit und dann Einsamkeit, aber in quasi diesem Social-Media-Sturm eigentlich wunderbar darstellt.
Ich habe da eine Frage dazu. Wenn du jetzt, es sind Areale, es ist also keine richtige Open World in dem Sinne, sondern es sind relativ weitläufige Hubs quasi. Ne? So habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist schon Open World, aber im Sinne von, du hast jetzt einen Teil der Karte quasi fertig gespielt und da sich dazwischen Wasser befindet, bist du jetzt in einem anderen Open-World-Bereich.
Okay. Und dann ist es aber doch so, was ich mich da gefragt habe, wenn jetzt dann Community-Konstruktionen dazukommen, Autobahnbrücken und so weiter, ist die Welt dann einfach irgendwann vollgebaut? Also ist das alles geteilt? Ist es dann irgendwann so, dass du nur noch auf Autobahnbrücken rumläufst und eigentlich so eine Stadt entsteht?
Nein. Also ich weiß nicht, wie sie es auch genau managen, ob das jetzt so ist, dass ich einfach den aktuellen Stand mitkriege. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie...
Server wahrscheinlich, separate Server.
Das ist separate Server bzw. Spielstände sind. Und was ja man mit dazu sagen muss, die Sachen, die andere Leute bauen, kriegst du erst angezeigt, wenn du ein Postpunkt, nenne ich es jetzt mal, erreicht hast, also dann zum Beispiel einem Engineer in seinem kleinen Prepper-Haus dann antriffst und sagst, hier sind die Sachen, die du haben wolltest und er dann sagt, ja, okay, verbinde mich mit der UCA, mit dem Shearer-Network und dann kriegst du das erst angezeigt. Also du musst quasi erst in diesem Internet der Dinge sein eigentlich. Okay. Weil dann sind die erst vorhanden und dann ploppt natürlich super viele Sachen auf und du kannst aber auch nicht unbegrenzt Sachen einfach in die Gegend bauen, weil du brauchst ja Materialien und, soweit ich mich erinnere, gibt es eine Begrenzung quasi des Empfangs dieses Netzwerkes. Das heißt, du verbrauchst über Gebäude, die du baust, auch eine Art von Ressource im Sinne von Netzausbau.
Ja. Dadurch wird quasi
also in Deutschland würde das nicht funktionieren mit dem Netzausbau.
Dadurch wird quasi verhindert, dass die ganze Landschaft irgendwann vollgebaut ist.
Ne? Was ich daran aber schön finde, ist ja diese Erzählung von wir bauen Amerika wieder auf und wir bringen Leute wieder zusammen und das passiert da ja genau.
Ja.
Und dass Sam halt nicht der Alleinheld ist, er wird dann zwar natürlich so dargestellt und alle anderen Leute spielen auch Sam, aber dass es darüber schon auch dieses Gefühl gibt von wir bauen hier die Zivilisation wieder auf, wobei dann auch wieder die Frage ist, wollen wir das überhaupt, weil eigentlich ist diese Landschaft wunderschön.
Ja. Das ist, also ich denke, es geht hier auf Review-Eindrücke, läuft es drauf hinaus? Was meinst du, wie lange wirst du noch mit Death Stranding befasst sein? Wie bist du drin? Wie lange wirst du noch brauchen? Hast du da so eine Schätzung parat?
Also ich hoffe, ich habe es bis nächste Woche durch, aber...
Okay,
gut. Ich hatte auch schon mal Ecken, wo ich irgendwie echt verzweifelt bin, weil ich nicht weitergekommen bin und dann irgendwie 2 Stunden gespielt habe am Anfang. Aber es läuft jetzt auch einfach flotter. Ja. Aber dadurch wird es dann an vielen Stellen einfach wieder ein ein Spiel, wie man es halt kennt. Also weil es halt diese Bauelemente hat und so weiter und so fort. Ja. Aber da würde ich dann im Review drauf eingehen.
Super. Ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich ja viel unterwegs war, natürlich meine Switch dabei gehabt. Und das war super. Es war das erste Mal, dass ich jetzt mit Nintendo Switch auf Reisen war. Im Zug und so weiter, in der Airbnb-Unterkunft. Und ich habe dann Pokémon Shield gespielt, was nach wie vor eine fantastische Erfahrung ist. Der zentrale Reiz von Pokémon wird ja nicht alt. Das ist immer dasselbe Prinzip und es funktioniert einfach. Was ich herausstellen möchte, ist, dass die neuen Pokémon, von denen ich zunehmend mehr und mehr kennenlerne, erscheinen mir ausgesprochen süß und charmant. Ich weiß, diese Einschätzung teilt nicht jede und jeder. Ich hatte da irgendwie von Daniel Ziegner, glaube ich, auf Twitter irgendwie gesehen, dass er sich über Chootle lustig gemacht hat. Es gibt ja kein Shiggy, ja, es gibt ja kein Squirtle.
Es gibt kein Shiggy?
Nee, ich glaube, Squirtle ist nicht enthalten in Pokémon Shield. Statt Squirtle gibt es Chootle. Das ist aber auch so eine Art Schildkröte, nur sieht es noch ein bisschen skurriler aus.
Ja, das ist die hässliche Schildkröte.
Ja, es ist schon so ein bisschen hässlich, aber mein Gott, wer hat kein Herz für hässliche Tiere? Also so ein bisschen unförmige Tiere. Das ist doch super süß. Und das beißt, das chewt, deshalb heißt es Chootle. Und ich finde irgendwie, war jetzt ja eine ganze Weile lang Pokémon abstinent und ich finde jetzt irgendwie diese ganzen neuen Pokémon kennenzulernen doch ziemlich cool.
Oh, ist das hässlich.
Ja, nicht wahr?
Oh, ich habe das gerade mal nebenbei flott gegoogelt. Das ist ja furchtbar.
Aber ich finde das toll. Es kann auch mal, Pokémon können auch mal so ein bisschen, guck mal, es gibt doch auch Tiere, die sind sehr befremdlich in ihrer Erscheinung und dennoch aber irgendwie putzig, gerade weil sie so befremdlich sind. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt so einen Nacktmull haben. Aber es gibt schon durchaus, Chootle ist so eines dieser Pokémon, wo ich sagen würde, das ist eigentlich irgendwie, es ist halt jetzt nicht, wo man jetzt sagen würde, so wow, sieht das toll aus, aber es ist irgendwie süß in seiner
Skurrität. Hast du gerade den Nacktmulch aus Kim Possible gedisst? Hast du was gegen Nacktmulche?
Es heißt Nacktmull, nicht Nacktmulch.
Ich dachte auch, weil es gibt ja den Mulch. Mulche gibt es, aber nicht in Pokémon.
Sind das nicht also, Molche?
Molche, nein. Ach nee, es gibt Rindenmulch.
Ja.
Kennt ihr Rindenmulch?
Ja, Mulch ist schon
Rindenmulch. Also Mulch gibt es, Molche gibt es und natürlich gibt es dann auch noch den Nacktmull.
Also was mir an den neuen Pokémon, um nochmal zum Thema zurückzukommen, ganz oft so ein bisschen aufstößt, ist, dass ich finde, dass sie immer unkreativer werden. Deshalb bin ich ja auch ein großer Fan der OG 150 Pokémon, weil ich jetzt auch, wenn ich mir das so angucke, es ist halt ein Shiggy, nur ein hässlich und es heißt halt auch fast gleich und das ist mir dann schon wieder zu, ja, habt ihr nichts Neues für mich? Habt ihr nichts Spannenderes für mich? Müsst ihr die OG jetzt irgendwie in abgewandelter Form mit etwas abgewandelten Namen nochmal dahin wursten und das jetzt als neues Pokémon verkaufen? Das ist mir schon wieder so ein bisschen so, Also ich weiß noch, ich glaube, das war irgendwie in der zweiten Generation, da bin ich dann mental ausgestiegen bei Pokémon. Diese komische Kuh, die dann irgendwie Milktank oder sowas hieß, oh ja. Da war ich raus. Also als ich das gesehen habe, war ich raus, da war Pokémon für mich beendet. Deswegen habe ich mit den neuen Pokémon auch nichts zu tun, weil ich da mir auch dachte so, was ist das?
Ich glaube tatsächlich, das würde mir vielleicht ähnlich gehen, wenn ich ein stärkeres Engagement mit Pokémon verspüren würde.
Also ich verspüre halt ein starkes Engagement mit den ersten Pokémon. Und deshalb ist das dann sowas, wo ich mir denke, brauche ich nicht.
Nee, tatsächlich geht mir das gar nicht so. Ich hatte auch, Chootle ist eines der neuen Starter-Pokémon. Es gibt noch zwei weitere, Scorbunny und das dritte habe ich sogar genommen. Das Grass.
Den Affen. Den Monkey.
Den Affen.
Ja, genau. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es hieß. Ich habe den Namen vergessen. Ist mittlerweile weiterentwickelt, heißt jetzt Thwacky.
Aber wird es wenigstens irgendwie kontextualisiert?
Was
so,
jetzt?
Dass zum Beispiel, dass man sagen kann, es gibt ja auch, sagen wir mal, Raubkatzen, die an verschiedenen Teilen der Welt vorkommen, die halt immer etwas anders aussehen, dass man vielleicht sagt, das ist halt in diesem Teil der Welt die Shiggy-Art, die halt einfach etwas anders aussieht. Also wird das so aufgebaut, weil damit könnte ich konform gehen.
Das ist tatsächlich sehr interessant, dass du das ansprichst. Bei Chootle ist das nicht der Fall, glaube ich. Wurde zumindest nicht so expliziert. Aber was mir tatsächlich jetzt bislang nur einmal begegnet ist, ist, dass mir ein Meowth über den Weg gelaufen ist. Und ich dachte, das sieht aber nicht aus wie ein Meowth eigentlich. So viel mehr verzottelt und irgendwie nicht so wie das ursprüngliche Mauzi, für alle, die es auf Deutsch gespielt haben. Und dann aber tatsächlich kommt wenig später darauf, kommt man in die Situation, dass jemand sagt, ja, hier möchtest du dein Meowth gegen meins tauschen, weil du hast ja ein Galar-Meowth. Das ist also für diese Region spezifisch. Also in den jeweiligen Regionen sehen die Meowths dann anders aus. Ansonsten ist es aber, glaube ich, von seinen Statuswerten sind die, glaube ich, ziemlich identisch, soweit ich weiß.
Weil das wäre auch sowas, was für mich so diesen Aspekt von unkreative Verwurstung ein bisschen brechen würde. Wenn man einfach sagen könnte, gut, es gibt ja diese Schildkrötoiden-Pokémon, die halt in verschiedenen Arealen anders ausgeprägt sind. Aber so finde ich es halt eher so ein bisschen meh.
Ich glaube, das würde ich noch schlimmer finden, dass mir dann jemand sagt, das ist ein Mauzi, aber es sieht nicht aus wie ein Mauzi. Also wenn es dann beide gibt, okay.
Es gibt beide. Du kannst dann du kannst sogar das Meowth, was ich dann gefangen habe, was so sehr zottelig aussieht und erstmal ein bisschen strange, habe ich dann getauscht gegen das andere Meowth, was dann so aussieht wie das ursprüngliche Meowth aus, weiß ich nicht, wie heißen sie da, Team Rocket, glaube ich, irgendwie.
Ja.
In der ersten Pokémon-Version. Und ich finde aber tatsächlich, dass ich kann darüber so schlecht urteilen, weil ich einfach so lange von Pokémon weg war. Ich weiß, kann auch gar nicht so ganz unterscheiden, was sind jetzt die wirklich neuen Pokémon und was sind welche, die ich einfach nur noch nicht kannte, die es in Sun and Moon vielleicht auch schon gab.
Aber nochmal kurz die Frage, die ersten 150 sind dann komplett nicht drin, weil es war doch auch zwischendurch die Aufregung.
Naja, oder doch, ein Mauzi, wenn ein Mauzi drin ist, okay, dann sind ja die ersten 150 getreten.
Aber nur bestimmte nicht, wie Shiggy.
Genau. Es sind einige eben nicht.
Okay.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon aus dem eigentlichen Pokédex fehlen, aber es sind auf jeden Fall einige nicht drin. Es sind interessanterweise auch ein bisschen verwirrend. Es sind einige Pokémon, sind sozusagen kategorisch raus. Die kannst du auch nicht importieren. Dann gibt es einen weiteren Kader von Pokémon, die existieren nicht im Spiel. Du kannst sie aber importieren. Und dann natürlich die genuin auch in der Galar-Region vorkommen, die in Sword and Shield auch vorkommen, die du auch dort fangen kannst.
Und es gibt auf jeden Fall einen Huthut in...
Huthut gibt es natürlich, klar. Es gibt auch, was ich toll finde, und das hat sich sehr ausgezahlt für das Reisespielen, sage ich mal, das Spielen auf Reise, extrem kurze Ladezeiten. Das ist schon wirklich toll. Pokémon ist ja jetzt wirklich nun technisch auch nichts, wo man sagen kann, wow, sieht jetzt relativ rudimentär aus. Auch was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Häuser, die man betritt, die sehen halt alle gleich aus. Man hat halt irgendwie einfach nur so einen anderen NPC reingesetzt, der eine andere Line irgendwie zum Preis gibt. Aber die Ladezeiten dafür extrem kurz. Du startest das und bist quasi sofort drin. Das ist schon toll.
Das ist ja der Vorteil gerade für so Reisespiele, dass du einfach sagst, hier, ich mach das Ding kurz auf, dann kommt der nächste Umsteigepunkt oder so und dann kannst du einfach kurz zuklappen oder ausmachen und in einer Viertelstunde später wird dann wieder ohne Probleme einsteigen.
Es gibt, was ich noch nicht so ganz raus habe, ist das die Camping-Mechanik. Du kannst in jedem Punkt auf der Weltkarte einfach campen. Das heißt also, du kannst dann mit deinen Pokémon sprechen, du kannst mit ihnen ein bisschen spielen, je nachdem, was für Toys du quasi dann dabei hast, einen Pokéball werfen und dann fangen die den dann und bringen den zurück. Man kann auch Curry kochen. Es gibt irgendwie 1000 verschiedene Arten von Curry. Das ist alles ganz nice, aber da ist mir die Relevanz noch nicht so ganz klar. Wenn ich auch einfach zum Pokémon-Center gehen kann, ist es wahrscheinlich hauptsächlich die Möglichkeit, wenn gerade kein Poké-Center irgendwie in der Gegend ist, so ein bisschen die Health-Bars wieder hoch zu pushen. Und auch natürlich dann so die Beziehungsebene mit den Pokémon zu intensivieren. Auch gibt es kleine Seltsamkeiten, die mir jetzt langsam auffallen. Es ist zum Beispiel so, dass du hast ja bei der Switch Minus und Plus sozusagen wie Start und Select auf den Joy-Cons. Es gibt keinen dezidierten Button für die Map. Also du kannst jetzt nicht die Map einfach aufrufen, sondern musst dann immer ins Menü und dann auf die Map klicken. Es gibt aber beide Buttons, wo Minus als auch Plus sind, belegt für das Fahrrad. Also du kannst dann egal welchen Knopf drücken und du steigst dann mal aufs Fahrrad. Verstehe ich nicht so ganz. Hätte man auch einen der beiden Knöpfe, diesen Minusknopf, der links ist, wäre jetzt meiner Intuition nach der Map-Knopf gewesen, aber gut.
Ja, kannst du von links und von rechts auf das Fahrrad aufsteigen.
Ich will außerdem zum Tauschen aufrufen, wenn euch das recht ist. Noch so ein bisschen kleiner Plug in privater Sache. Ich habe nämlich jetzt, auch jetzt gerade erst gestern abgeschlossen, das Nintendo Switch Online-Abo. Das ist ja echt günstig, muss man sagen. Ich habe jetzt für 20 Euro ein Jahresabo Nintendo Switch Online.
Oh.
Und das bedeutet, warum habe ich das gemacht? Erstmal Cloud-Saves sind dann, also man kann seine Dateien backuppen, das geht bei der Switch auf keine andere Art und Weise, sondern nur auf diese, es sei denn, man transferiert sie zu einer anderen Switch. Die Möglichkeit, überhaupt online zu spielen. Dann, was ich wirklich toll finde, es gibt eine doch verhältnismäßig üppige Bibliothek an NES- und SNES-Titeln, die man dann sofort runterladen kann. Das heißt also, ich kann jetzt einfach irgendwie, wenn ich darauf Lust habe, sagen, ich springe jetzt einfach mal irgendwie, ich glaube, das sind die ersten 3 oder 4 Zelda-Spiele sind da irgendwie drin. Ne? Und irgendwie die Super Mario, die originalen Super Mario.
Die hast du dann umsonst mit dabei?
Alles dabei. Das alles ist, dabei. Das Yoshi's Island und Kirby und so weiter. Also super viel Kram. Auch echt sind ein paar Sachen dabei, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Aber auch wirklich Titel, bei denen ich mir denke, da kann ich schon einige Zeit auch mit verbringen. Das funktioniert super gut. Das ist halt wie so eine Emulation.
Ja, Spaß dir dann den SNES Mini.
Richtig, genau. Und es ist wie so eine Emulation. Du kannst vor allem auch sowas machen, wie du kannst Save-Stats anlegen. Du kannst auch zurückspulen so ein bisschen, weil die Spiele sind teilweise ja doch dann ziemlich knackeschwer. Also damit vergnüge ich mich auf jeden Fall jetzt in künftigen Wochen, da ich ja jetzt Stadia nicht habe, dazu mehr. Später im Thema der Woche. Aber vor allem auch eben, um dann Pokémon tauschen zu können und online auch kämpfen zu können. Das heißt, wenn ihr, liebe Leute da draußen, gerne Pokémon tauschen wollt. Ich habe jetzt schon ein paar Leute, habe ich schon irgendwie aufgegabelt, die da auch Interesse dran haben. Und eigentlich ist egal, welche Edition ihr habt. Aber natürlich, ich habe Shield. Also vor allem ist es natürlich Pokémon Sword hier interessant. Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und dann können wir uns zum Pokémon tauschen verabreden. Ich habe noch keine Erfahrung damit, aber wird sicherlich eine spannende Angelegenheit. Als ich Pokémon getauscht habe, hat man das noch mit einem Linkkabel gemacht. Und without further ado, begeben wir uns in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Allerdings muss ich ein Geständnis ablegen, liebe Natascha, lieber Tobi.
Lieber Stefan.
Ich hatte leider aufgrund der Tagung und aufgrund der Arbeit, die ich dann erledigen musste, weil das häuft sich ja dann auch immer Kram an, den man dann irgendwie noch zu Hause erledigen muss, überhaupt keine Zeit und habe deshalb nichts für die Presseschau dabei.
Ja, da kann ich mich anschließen. ich habe halt auch gerade bei der Arbeit in den Dudes viel zu tun. Ich habe ja schon angemerkt, dass ich den Job wechseln werde. Dementsprechend bin ich gerade sehr beschäftigt damit, Bewerbungsgespräche zu terminieren, vorzubereiten und durchzuführen. Und dann muss ich noch diverse Anträge schreiben. Und ich musste so viel vorbereiten für das Thema der Woche. Und deswegen habe ich auch nichts für die Presseschau. Also Tobi, go for Tobi, it. Nummer 1.
You're the star of the show.
Nummer 1. Ich mache heute ein paar Kurzmeldungen, nämlich 4 an der Zahl. Also, erste Kurzmeldung für unsere Final Fantasy XIV Spieler. Final Fantasy XIV Entwicklung für die PS5 ist aktuell ein Gerücht bzw. ein Wunsch, den viele Leute haben, seitdem Naoki Yoshida, der Direktor und Producer von Final Fantasy XIV, dieses nämlich kurz geäußert hat, dazu schreibt auf WCF Tech.
Gott. Was?
WCF Tech. Nee, VCCF Tech.
Okay.
Auf Englisch ist schöner. Chris Ray.
WCC. Wäre das dann?
W. Nee, es gibt ein Double. Achso, ja.
Ja. Weil W ist ja Double. W.
Ist auch egal.
WCCF Tech.
Ja.
Okay.
Im Endeffekt einfach, er hat es kurz geäußert, dass er hofft, dass es für die PlayStation 5 dann quasi als auch verfügbar ist. Es wurde dann kurz als offizielles Statement gehypt, ist aber aktuell einfach nur eine Hoffnung, die er hat, also noch nicht bestätigt. Ich würde es aber insofern interessant und toll finden, dass wenn ich mir dann einfach eine PlayStation 5 kaufe, mit Final Fantasy 14 weiterspielen kann. Es ist auch relativ wahrscheinlich, nämlich, dass auch schon für die PlayStation 3 und dann quasi für die PlayStation 4 dieses Jahr vorgenommen wurde. Daher das schon mal als kurze erste Nachricht. Dann noch ein zweiter Punkt, Nummer 2, vielleicht so ein bisschen unter dem Hashtag pixelige Faschisten-Stefan, etwas, was für uns beide vielleicht ganz interessant ist. Maximilian Franke sagt nämlich, alle modernen Wolfenstein-Spiele erscheinen nochmal mit Hakenkreuzen.
Das ist durchaus zu begrüßen. Es war tatsächlich, ich will jetzt gar nicht ständig irgendwie nur von Köln sprechen, aber es war natürlich, Jörg Friedrich war natürlich auch da, hat auch einen Vortrag gehalten, wir hatten auch kurz Zeit, uns zu unterhalten. Ich bin sehr gespannt auf Through the Darkest of Times und finde es durchaus angemessen, da auch, wenn ich mich recht entsinne, es gab tatsächlich einen interessanten Moment, und zwar als Eugen Pfister einen Vortrag gehalten hat über historische Authentizität, fragte er das Publikum, welches dieser beiden Spiele ist historisch authentischer, und hat dann Hearts of Iron einmal gezeigt, was ja den Zweiten Weltkrieg sozusagen als Strategiespiel aufarbeitet, und dann Wolfenstein The New Order. Und tatsächlich war es so, die Frage war schon so provokativ gestellt, dass vollkommen klar war, es ist Wolfenstein The New Order gemeint, weil eben hier auch der Holocaust tatsächlich thematisiert wird und all die Diskriminierung, die damit einhergeht und nicht nur eine reine Thematisierung als Kriegskonflikt in irgendeiner Form. Deshalb, ja, ich finde das, ich begrüße das sehr.
Ja, es wird dann ähnlich wie bei Wolfenstein Youngblood einfach eine internationale Fassung der Reihe geben, beziehungsweise den einzelnen Titeln. Ich finde es auch insofern interessant, dass man dann die Spiele, wie sie dann auch mal gedacht gewesen sind, dann auch spielen kann, rein auch aus game-historischer Perspektive.
Und die Leute, die es noch nicht gemacht haben, haben dann jetzt die perfekte Gelegenheit, um The New Order nochmal zu spielen, was meines Erachtens nach ja doch so ziemlich eines der besten Wolfenstein-Spiele ist.
Yep, so, schnell geht's weiter. Nummer 3, Half-Life. 3 ist es leider nicht, aber Half-Life Alyx ist angekündigt worden als ein Spiel, was komplett in VR stattfindet. Von der Länge her ungefähr so lange dauern wird wie Half-Life 2. Ich glaube, es waren damals ungefähr 20 Stunden. Es spielte sich ja relativ schnell durch und wird dann in VR spielbar sein. Allerdings auch dann erstmal nur auf Steam vorbestellbar für 60 Euro. Zum Inhalt, es findet statt zwischen Half-Life 1 und 2, ist dementsprechend also keine Fortführung der Reihe und damit dann doch nicht der Nachfolger von Half-Life 2. Aber trotzdem, es gibt ein Half-Life-Spiel.
Das ist so eine Sache.
There is hope.
Das ist so eine Sache. There is hope, ja. Aber auf der einen Seite wünschen sich ja Leute immer ein Half-Life 3. Ich glaube, es ist besser, wenn es nie erscheint. Ich glaube, es ist ein besseres Spiel, wenn es nie erscheint, wenn es es nie gibt. Ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass mittlerweile ist es so, okay, da gibt es ein neues Half-Life-Spiel, es ist ein VR-Titel. Ich habe das so am Rande zur Kenntnis genommen und mir gedacht, ja. Also ohne irgendwelche Aufregung, ohne irgendwelche Neugierde, was das eigentlich wird. Dass es ein gutes Spiel wird, wage ich nicht zu bezweifeln. Aber auch jetzt nichts, was in irgendeiner Form mein Interesse großartig weckt.
Ich finde es dadurch, dass man all PC-based VR, also alle VR-Titel, VR-Systeme auf dem PC werden halt unterstützt. Damit ist zwar eine breite Basis irgendwie da, aber im Endeffekt hast du eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die das jetzt eigentlich dann spielen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wer hat denn wirklich VR?
Ja, es ist tatsächlich eine relativ eng gestrickte Zielgruppe. Das ist auch meine Einschätzung.
Also auf der einen Seite ist es dann so ein bisschen, ja, schön, aber auch eine Enttäuschung, weil halt nur VR. Kommt allerdings dann halt für 2020 raus, kann jetzt auch schon vorbestellt werden, 60 Euro. Kann man mal machen, so vielleicht eines Tages mache ich das dann vielleicht auch nochmal. Ja, dann noch der letzte Hinweis vielleicht noch. Die Game of the Year-Nominees sind angekündigt. Geoff Keighley hat das entsprechend mitgebracht.
Und für die Game Awards.
Genau, die Game Awards. Ich beziehe mich jetzt hier einfach auf den Artikel von Logan Plant von der Seite IGN. Der schreibt, Death Stranding and Control lead the way. Und ich würde jetzt nicht die Liste aufzählen.
Death Stranding und Control sind nominiert für Game of the Year.
Genau, beziehungsweise sind... Genau, Death Stranding, dazu vielleicht den ersten inhaltlichen Punkt, ist mit das am meisten nominierte Spiel. Den Award haben sie auf jeden Fall schon gewonnen. Im Sinne von, dass sie, ich zähle es einfach kurz auf, sie sind nominiert für Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Score Music, Best Audio Design und in Best Performance sogar zweimal, nämlich mit Mads Mikkelsen als Cliff in Death Stranding und natürlich, wie sollte es anders sein, Norman Reedus als Sam Porter Bridges auch in Death Stranding.
Wow. Meinst du, die räumen sie alle ab?
Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen wie damals bei den Oscars bei, ich glaube, La La Land war es, die einfach irgendwie möglichst viel abgeräumt haben, als bis auf das Best Movie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Death Stranding Game of the Year wird. Ansonsten.
Was ist denn die Konkurrenz für Death Stranding bei Game of the Year?
Ansonsten. Control.
Ja, es gibt ja natürlich noch weitere. Game of the Year kann ich ja mal kurz noch vorlesen. Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice und The Outer Worlds.
Okay.
The Outer Worlds könnte natürlich, das ist auch ziemlich gut abgegangen.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, The Outer Worlds ist sowas, was eine sehr etablierte Formel im Grunde adaptiert und weiterführt und das auf eine sehr gute Art und Weise. Wäre allerdings, würde mich überraschen, wenn es Game of the Year schaffen würde. Ich frage mich bei Super Smash Bros. Ultimate, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine sehr ernstliche Konkurrenz zu Death Stranding darstellt, einfach weil es sich, glaube ich, mittlerweile ist, glaube ich, das meistverkaufteste Fighting Game überhaupt oder sowas. Also das ist, hat dann nochmal ein bisschen breitere Breitenwirkung als Death Stranding. Deshalb könnte ich mir eher vorstellen, Death Stranding irgendwie so Best Game Direction, Best Score. Ich tippe tatsächlich auf Super Smash Bros. Ultimate als Game of the Year.
Ich finde das ganz interessant, dass es so verschiedene Spiele sind. Also wo liegen denn die Kriterien? Was muss man denn machen, um Game of the Year zu werden? Weil ich würde behaupten, zwischen Death Stranding und irgendwie Super Smash Bros., das sind zwei Spiele, die man ja eigentlich gar nicht vergleichen kann.
Richtig. Ja,
correct me if I'm wrong, Stefan, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach Verkaufszahlen ist erstmal so ein Punkt und dann halt von den gibt's eine Jury und
ja.
Aber Verkaufszahlen ist erstmal vor allem ein Industriepreis, wenn man so will, wie bei den Oscars.
Ich bin mir nicht so sicher, ob die Verkaufszahlen tatsächlich von so großer Relevanz sind, weil dann hat Super Smash Bros. Ultimate schon gewonnen, weil ich glaube, weder Control
nicht
noch
vom, nicht vom Gewinnen,
Death Stranding.
Sondern vom nominiert werden.
Das also kann sein. Also es gibt auf jeden Fall, es ist glaube ich ein Jurypreis, das heißt also, es wird sozusagen einfach anhand von einer Jury-Diskussion evaluiert. Es gibt auch Publikumspreise, aber ich glaube, Game of the Year ist keiner davon.
Ja, also du kannst auf jeden Fall abstimmen. Das war nämlich in dem Artikel auch vorhanden. Ich war jetzt leider noch nicht auf der Seite, aber du kannst dann auf The Game Awards dann gehen und abstimmen.
Für was würdest du stimmen, Natascha?
Super Smash Brothers, weil also Death Stranding habe ich nicht gespielt, das klingt aber für mich ziemlich langweilig. Control, muss ich jetzt wahrscheinlich zu meiner Schande sagen, kenne ich nicht, sagt mir überhaupt nichts, habe ich nichts von mitbekommen. Und die anderen, also Resident Evil, ist halt auch alles so ein bisschen. Also ich glaube, ich würde für Super Smash Brothers stimmen, weil ich glaube, das entspricht auch einfach am ehesten einfach mir, weil mit so einem Spiel wie Death Stranding könnte ich nichts anfangen.
Super Smash Bros. Ultimate ist auch ziemlich gut reviewed worden und das, was ich davon gesehen habe, war auch ziemlich, also es ist das Ultimate Super Smash Bros. Zu der Frage, wer abstimmen kann, voting in all categories is available, das kann ich mal nicht aussprechen, hier on the website, sorry, just login using Facebook or Twitter, also in allen Kategorien.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was Game of the Year wird. Aber es scheint ja so bei uns so ein bisschen sich doch durchaus zu verbreiten, die Idee, dass es Super Smash Bros. Sehr wahrscheinlich wird, ne?
Ja, was auf jeden Fall Best Independent Game wird, nominiert sind nämlich Baba Is You, Disco Elysium und Katana Zero und Outer Worlds. Und es wird aber natürlich das Untitled Goose Game.
Meinst du, also, aber das ist doch, hast du gerade nicht die Nominierten vorgelesen und das Untitled Goose Game gehörst du nicht dazu?
Doch.
Gehört er dazu?
Das war der letzte Punkt auf der Liste. Ich habe es nur noch, um direkt noch mit dem Vergleich zu machen.
Okay. Untitled Goose Game. Ja, ja. Disco Elysium wäre auch fantastisch. Aber gut. Ja, aber Untitled Goose Game habe ich natürlich gespielt, Disco Elysium noch nicht. Ja. Deshalb bin ich tendenziell eher in favor of the Untitled Goose Game. Warum spreche ich heute halb Englisch?
Das weiß ich nicht.
Weil du vielleicht auf einer Tagung warst?
Weil ich die ganze Zeit Englisch gesprochen habe.
Ja, das habe ich bei der Tagung aber dann auch irgendwann. Ich muss da irgendwann nur reinkommen.
Tut mir schrecklich leid.
Dann quäle ich alle mit meinem Englisch. Best Mobile Game gehe ich mal davon aus, hier ist Sky Children of the Light. Children of Light.
Ja, ja.
Ich würde aber sagen, wir lassen.
Nein, nicht, nee, nicht Sky, sondern, ach, wie heißt es hier? Sweetheart, hier Heart.
Sayonara Wild Hearts.
Sayonara Wild Hearts, richtig. Ja. Sayonara Wild Hearts wird Mobile Game. Game of the Year.
Interessiert euch noch irgendeine Kategorie? Ansonsten würde ich den Sack zumachen und sagen, wir gehen dahin, worauf alle gewartet haben und wir ja auch und die meiste Arbeit reingesteckt haben, zu Stadia.
Ich mache noch kurz irgendeine musikalische Überleitung und dann begeben wir uns ins Thema der Woche. Das war eine kleine Gitarren-Instrumentalversion. Einer meiner Lieblingsstücke tatsächlich. Eines meiner Lieblingsstücke, so eigentlich, ne?
Es war eine Version
Eines meiner Lieblingsstücke.
Nein, ein.
Die Version, deshalb.
Die Version.
Die Version? Ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Einer hört sich besser an, aber eines müsste gleich richtig. Egal.
Ich glaube, eines ist grammatikalisch korrekt. Es ist wichtig, dass wir sind hier bei Pixeldiskurs, wir müssen hier grammatikalisch korrekte Sprache müssen wir hier hochhalten. Und es war jedenfalls Autumn Leaves, ein fantastischer Jazz-Standard. Wir sprechen allerdings jetzt über Google Stadia, ein Fehlstart? Fragezeichen.
Ja, also so dem, was man dem Internet entnehmen kann, würde ich sagen, ja. Ich bin ja kein...
Sollen wir da vielleicht kurz am Anfang, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber sollen wir vielleicht am Anfang so Anfangsstatements machen? Zu unserer Einschätzung, ob es sich um einen Fehlstart handelt oder nicht?
Können wir gerne tun. Einfach einen kurzen Einsatzer.
Möchtest du beginnen, Tobi? Google Stadia, ein Fehlstart? Fragezeichen?
Fehlstart ja, kein Problem fürs weitere Fahren.
Fehlstart ja, weiteres Fahren... Kann ich nicht beurteilen.
Fehlstart, ja, kein Problem für weiteres Fahren.
Also,
die Pixel-Diskurs-Fahrschule.
Wir wollten uns jetzt zuerst nochmal damit befassen, die Ankündigung von Google Stadia nochmal zu rekapitulieren, beziehungsweise zu rekapitulieren, was denn erwartet wurde von diesem Ding. Da ich ja prinzipiell eher nicht so gehypt auf Google Stadia war, beziehungsweise sehr desinteressiert. Stefan, du hattest ja die Founders Edition bestellt. Warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die Ankündigung mit großem Interesse verfolgt. Ich bin nicht, würde mich nicht als gehypt beschreiben. Ich war nicht gehypt, aber durchaus sehr interessiert in Bezug auf das, was Google Stadia wohl für die Spielkultur auch bedeuten mag. Und der Grund war letztendlich, dass mir das Konzept erstmal als Idee sehr gut gefallen hat. Dass man also wegkommt von den Konsolen. Ich glaube, ich hatte damals in unserer Folge, in der wir über Google Stadia, eine Casual Revolution hatten wir es, glaube ich, genannt. Du hast es notiert, Tobi.
Pixel-Diskurs Podcast, Episode 133, Google Stadia Casual Revolution 2.0. Fragezeichen allerdings.
Richtig, 2.0? Genau.
2.0? Warum 2.0?
Es gab ja die Casual Revolution schon, die Jesper Juhl beschrieben hat, mit den Mobile Games und so weiter. Insofern wäre das quasi 2.0 gewesen, weil Stadia eben es erlaubt, von Hardware wegzugehen, von Konsolengenerationen, von Gaming-PCs wegzukommen.
Ja, ich als Member der PC Master Race war ja eher so, oh, them filthy casuals! Aber gut.
Das ist tatsächlich so eine Perspektive, die ich gar nicht habe, weil ich irgendwie der Auffassung bin, also ich entledige mich gerne jeglicher Staubfänger und pustender Gerätschaften in meinem Wohnzimmer und setze stattdessen allein auf Streaming. Das war für mich erstmal sehr vielversprechend. Und was sie dann angeboten haben in dieser Founders Edition, ist im Grunde, es sind also so ein Paket von, ich glaube, $130 beziehungsweise 130 Euro, die man da hingeblättert hat. Das umfasste Folgendes, erstmal also ein Google Chromecast, weil es läuft ja nur auf limitierten, also der Geräteumfang ist erstmal limitiert.
Was ist das für ein Gerät?
Das ist ein Streaming-Device, im Grunde, wenn man jetzt also sowas wie den Amazon Fire Stick hat oder ein Apple TV und da ist eben das Google-Äquivalent, ist der Google Chromecast, in dem Fall die Ultra-Version, kostet glaube ich um die 80 Euro, glaube ich, kostet
79 Euro für den Chromecast Ultra, allerdings dann auch nur den Stadia Chromecast Ultra, du kannst es nicht spielen, wenn du bereits einen Chromecast Ultra hast.
Genau.
Also die neueste Firmware-Version muss es sein. Die anderen müssen erst noch geupdatet werden, aber ich würde sagen, darauf gehen wir später noch mehr ein. Aber das
richtig, genau. Also ein Chromecast Ultra für 80 Euro, ein Stadia Controller, den ich auch schon meine Eindrücke preisgegeben habe bei der vergangenen Gamescom, den ich für einen jetzt nicht herausragenden, aber zumindest sehr passablen, sehr funktionalen Controller halte, der auch noch um die 60 Euro liegt.
Genau, 69 Euro Einzelpreis, du hast dann 129, hast du etwa 10, 15 Euro Rabatt.
Und dann dazu kommt, ich glaube, 3 Monate Stadia Pro-Abo, was dazu führt, dass dann also vereinzelte Spiele mit inklusive sind, das zum Launch angebotene Destiny 2 Collection. Also sind es nochmal, ich glaube, 3x 15 Euro sind es, glaube ich, die da noch hinzukommen. Wo sind wir jetzt mathematisch?
Ja, weiß ich nicht. Da kann ich nicht auch folgen. Nicht.
Also wir sind auf jeden Fall jetzt irgendwie so bei um die 160, 170 Euro, glaube ich. Also und dazu käme dann noch so ein Buddy Pass, der es erlaubt, dass man bei dieser Founders Edition eben eine andere Person mit hinzunehmen kann, die auch den Stadia-Code bekommt, sodass man es auch zusammenspielen kann, dass man auch online spielen kann.
Also der Buddy Pass war quasi Teil der Founders Edition. Der ist nicht genereller Teil von Stadia.
Genau, nicht genereller Teil, sondern Teil dieser Founders Edition. Und eben das, also mathematisch hat es für mich einfach Sinn Sinn gemacht. Klar, es ist einfach ein gutes Angebot in Anbetracht der Tatsache, dass ich sowieso mal so ein Streaming-Device irgendwie benötigen würde. Hätte mich eigentlich für ein Apple TV entschieden. Mache ich jetzt auch. Dazu kommen wir gleich, warum. Aber das war erstmal im Grunde ein attraktives Angebot. Man ist dann natürlich auch in dieser Situation, das haben sie auch explizit so beworben, dass man also, ich glaube, 3 Monate vor dem eigentlichen Launch, also jetzt in diesem November anstatt im Januar, schon Stadia spielen kann, sozusagen zu diesen Early Adoptern gehört und damit auch die Kinderkrankheiten natürlich adoptiert.
Ja, gut. Um dann mal zum Launch an sich zu kommen, gab ja doch einige kleine Problemchen und dabei würden wir gerne mit den spielerbezogenen Problemen im weitesten Sinn einsteigen. Und dazu hat Stefan eine kleine Anekdote für uns.
Ja, ich habe tatsächlich ich habe mit großem Enthusiasmus ja diese Founders Edition vorbestellt und bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir tatsächlich auch einfach Stadia hier rezensieren im Podcast. Das ist jetzt nicht der Fall. Der Grund dafür ist, dass meine Bestellung kurz vor Auslieferung, also eigentlich zum Auslieferungszeitpunkt gecancelt wurde seitens Google.
2 Tage vorher.
Ja, richtig. Genau. Und das ist schon bitter, muss man sagen. Ich habe mich dann erkundigt. Erstmal habe ich einfach nur so eine Mail bekommen. Ja, ist gecancelt worden. Vielen Dank für alles, so ungefähr. Dann habe ich dann angerufen beim Support. Das war eine unheimlich schlechte Support-Erfahrung. Der hat mich 1/2 Stunde lang meine Daten abgefragt. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wie ist Ihre Postleitzahl?
Hast du nicht irgendwann geantwortet, sind Sie nicht bei Google? Müssen Sie nicht schon alle haben?
Sie haben doch alle meine Daten, was wollen Sie denn? Und ich war ja auch in meinem Google-Account eingeloggt und dann eben konnte man mir keine Auskunft geben. Man hat mir dann später am Tag noch eine E-Mail geschickt, dass ich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen habe, mit voller Absicht. Ich habe nämlich das, was ich mir rausgenommen habe, wovon ich nicht damit gerechnet hatte, dass es irgendein Problem ist. Man konnte die Founders Edition nur mit einer Kreditkarte vorbestellen. Ich habe aber keine Kreditkarte. Ich hatte mal eine, habe sie aber gecancelt und halte von dem Konzept der Kreditkarte auch nichts. Musste dann sozusagen über die Kreditkarte einer anderen Person das bestellen. Ich habe der anderen Person das Geld überwiesen und dann die Kreditkartendaten eingegeben, natürlich mit Einverständnis und allem, eigentlich kein Problem. Rechnungsadresse und Lieferadresse haben sich quasi unterschieden. Das hat Google allerdings schon gereicht, um mich des Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen zu bezichtigen. Ich habe dann tatsächlich nochmal die Pressestelle von Google kontaktiert und versucht, für unseren Cast hier in irgendeiner Form an ein Rezensionsmuster zu kommen und zu sagen, wir würden trotzdem gerne im Podcast darüber sprechen, wäre schon toll. Keine Antwort bekommen. Das heißt also, wir sind jetzt in der Situation, dass wir über Stadia sprechen, allerdings keine Ersteindrücke zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben, sondern eher den Diskurs aufarbeiten.
Das ist sehr schade, weil ich habe mich eigentlich schon sehr auf deine Rezension gefreut, zumal ja jetzt das Feedback, was wir im Internet finden konnten diese Woche, doch tendenziell sehr negativ ist. Und hätte mich eigentlich gefreut, wenn du das falsifizieren hättest können.
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht darüber, so, weil ich dachte, wie ist das wohl, wenn ich jetzt so ein Chromecast Ultra da eingesteckt habe und Stadia läuft und dann aber jetzt zum Beispiel eine andere Person in meinem Haushalt irgendwie Spotify streamt, dann ist wahrscheinlich vorbei mit der lagfreien Erfahrung. So ungefähr.
Das Problem, damit bist du aber nicht alleine, dass du Stadia vorbestellt hast und dann doch nicht zum Launch spielen konntest. Nämlich gab es ja einige Problemchen für viele Menschen. Nämlich zum Beispiel, dass Google mit dem Andrang nicht gerechnet hat und deswegen haben sie nicht genug Controller. Wo ich mich dann frage, wenn man das schon vor 1/2 Jahr vorbestellen konnte, dann weiß man doch, wie viele Vorbestellungen man hat und dann macht man doch genug Controller.
Wieso haben die nicht genug Controller?
Oder sehe ich das falsch?
Woher kommt diese Info? Weil tatsächlich ist es so, dass mir wurde angeboten, anstatt der Founders Edition die Premier Edition zu kaufen. Die gibt's ja. Es gab nämlich zur Founders Edition so einen Night Blue Controller, der war echt schick. Der ist, glaube ich, aus, aber die anderen Farben des Controllers sind, glaube ich, vorhanden.
Also auf einem Artikel von chip.de zum Beispiel haben wir hier die Information, wer jetzt noch bestellt, könnte zum Launch von Google Stadia leer ausgehen, denn die Vorbestellungen sind offenbar so gut gelaufen, dass selbst Google nicht damit gerechnet hat, wie The Verge berichtet. Nun gibt es zum Start des Dienstes wohl zu wenig Controller, um die Nachfrage zu stillen. Bedeutet, zum Launch am 19. November 2019 wird es zahlreiche Vorbesteller geben, die leer ausgehen und erst später loszocken dürfen.
Ach so, innerhalb von, genau, das habe ich auch tatsächlich gelesen, dass innerhalb von den 1 bis 2 Wochen nach dem eigentlichen
Launch. Genau, also dass man eben nicht zum Release spielen kann, weil eben nicht genug Controller vorrätig sind. Mhm.
Und was viele dann auch kritisiert haben, war, dass sie direkt zu Beginn das ja bestellt haben und es dann Leute gab, die viel später kamen und jetzt dann doch tatsächlich noch einen Controller bekommen haben. Also auch die Fairness dieses First Come, First Service haben sie halt im Endeffekt nicht eingehalten, sondern es ist total undurchsichtig geworden, wer wann eigentlich seinen Controller bekommen hat, beziehungsweise sein Stadia-Paket, wenn man so will.
Und ich hatte dann jetzt auch die Tage gelesen, dass sie jetzt wohl alle, die im Juni bestellt haben, schon abgefrühstückt haben und sich jetzt dann mal an die Leute machen, die im Juli bestellt haben. Und dann geht das dann quasi so weiter. Also das ist ja dann schon auch eine sehr unbefriedigende Erfahrung, wenn ich 130 Euro für etwas bezahle und dann launcht das und ich habe das nicht.
Ich habe bestellt, während der Stream der Ankündigung noch lief.
Das war wahrscheinlich das der war Fehler.
Das war echt, also es ist schon bitter. Ich muss sagen, ich bin jetzt persönlich nicht so sehr traurig, weil es gibt hinreichend Alternativen und tolle Spiele auf dieser Welt. Aber tatsächlich ist es auch für jetzt natürlich mich aus journalistischer Perspektive etwas bitter, weil da hast du ganz recht, Natascha, es wäre toll gewesen, wenn ich diese Erfahrung hätte machen können, um dann einfach sagen zu können, wie es bei mir funktioniert. Es gibt ja keine, das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja keine einheitliche Möglichkeit, Stadia zu rezensieren, weil es von so vielen kontextuellen Faktoren abhängt, wie gut es funktioniert. Und ich hätte das gerne bei mir ausprobiert. Ist leider nicht. Danke Google. Danke Merkel.
Der Wutbürger-Podcast von Springer. Coming soon.
Ich würde eher sagen, Google muss jetzt traurig sein, dass wir nicht über Google Stadia weiter berichten, außer in diesem Thema der Woche als Hauptthema, weil dann spielst du halt nichts auf Stadia. Dann ist das halt so. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel Nintendo gerade über die Switch dann jetzt endlich im Podcast mit drin, quasi als Ding, über die wir sprechen. Aber dann, ja, Google, so wird das nichts. Wenn wir nicht über euch sprechen, dann
kann das mit auch mit
Stadia Pleite vorprogrammiert.
Ja. Edge, badge. Ja, es gab ja allerdings nicht nur Probleme mit Controller-Auslieferungen oder random Stornierungen, wie Stefan sie erlitten hat. Man hat ja das auch jetzt, also alles, was wir jetzt besprechen, können wir halt nur aus zweiter Hand quasi wiedergeben. Aber das, was ich dem Internet entnommen habe, war, dass es doch auch einige Performance-Probleme gibt. Dass die Spiele eben nicht ruckelfrei laufen, dass sie stellenweise laggen, dass manche Spiele dadurch einfach sehr schwer auch spielbar sind. Gibt natürlich Spiele, bei denen fällt es weniger ins Gewicht und Spiele, bei denen fällt es mehr ins Gewicht. Aber da ist jetzt halt dann nur mal die Frage, wenn jetzt so eine limitierte Anzahl von Menschen auf diesen Servern ist, nämlich nur die, die dafür bezahlt haben und davon nicht mal alle, und es läuft jetzt schon nicht flüssig, wie soll das später werden, wenn Stadia für alle offen ist und noch viel mehr Traffic darüber läuft?
Kein Problem, meine Einschätzung. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt gegenwärtig sind wir eigentlich in der Phase, in der Google gut daran getan hätte, entweder Stadia hinauszuzögern oder es als eine Form von Early Access zu begreifen oder Beta-Launch. Das haben sie nicht getan, das ist ein Problem. Ich denke, also was ich so gelesen habe von den verschiedenen Reviews, ist es so, dass das Fantastische an Google Stadia ist ja, dass es im Grunde funktioniert. Ja, und dass du in der Situation bist, wenn du eine gute Internetverbindung hast, wenn du eine stabile Breitbandverbindung hast, wenn du vielleicht auch ein LAN-Kabel an deinem Google Chromecast verwendest und dann den Stadia-Controller, der nicht mit dem Endgerät kommuniziert, sondern direkt mit dem Modem oder dem Router kommuniziert, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Also ich habe gehört, dass also Mortal Kombat und Destiny, während natürlich ein geringfügiger Lag schon spürbar ist, ist er halt so geringfügig, dass man es schon gut und gerne spielen kann. Also ja, durchaus machbar. Wohingegen ich gehört habe, dass zum Beispiel sowas wie Red Dead Redemption 2 eher schwieriger ist, weil da der Lag größer ist. Es müssen sozusagen einfach auch mehr Informationen natürlich gerendert und generiert werden, weil das so ein riesen Open-World-Spiel ist.
Das Problem ist aber gar nicht unbedingt der Lag, sondern Stream-Ausfälle. Also wenn wir vom Lag sprechen, verstehe ich das so, dass wir darüber sprechen. Ich gebe an dem Controller was ein und sehe das, was angezeigt wird.
Input-Lag.
Genau, den Input-Lag. Genau, ich habe aber mehrere Leute gesehen, also YouTube-Videos und so weiter, die das dann gezeigt haben, wie sie spielen, dass sie dann ist einmal mal das Bild komplett schwarz, dann fängt es an zu ruckeln und so weiter. Also im Endeffekt so ein bisschen hat sich für mich das Gefühl aufgemacht, dass ich etwas spiele, was die ganze Zeit auseinanderfallen könnte. Und wenn das einmal passiert, ist es, weil ich ja weiß, dass es die ganze Zeit gestreamt ist, ist es keine schöne Spielerfahrung. Ansonsten, klar, stimme ich dir zu, es funktioniert, aber
Man braucht halt eine super stabile Internetverbindung. Brauchst eine super stabile Internetverbindung. Ja. Auch diese Idee davon habe ich irgendwie in der Rezension habe ich irgendwie gelesen, ja, es sei ja toll, wenn man dann irgendwie, man kann das natürlich auch auf Handys spielen, das sind dann gegenwärtig nur die Pixel-Phones, ab Pixel 3 aufwärts, glaube ich, von Google, sei das ja toll, weil dann könnte man ja in der U-Bahn spielen. Ja, viel Erfolg in Deutschland in der U-Bahn, über mobiles Datennetz irgendwie Stadia zu spielen. Ich glaube tatsächlich, dass es aber nach dem, was ich so an verschiedensten Eindrücken jetzt wahrgenommen habe, ist es schon so, dass es im Grunde funktioniert, aber es hängt natürlich sehr stark von kontextuellen Faktoren ab. Wenn du eine schlechte Internetleitung hast und wenn du dann noch WLAN benutzt, dann ist es einfach schwierig.
Also es gab zum Beispiel einen, der hat das direkt vor dem Router gespielt, der war dann hinter dem Fernseher, da ging es ohne Probleme, ist dann aber in einen anderen Raum reingegangen und hat da die Türe zugemacht und das am Computer gespielt und nicht über den Controller und da hat er dann gesagt, okay, ich merke, es wird jetzt immer schlechter. Also du musst wahrscheinlich einfach mit Stadia ziemlich lokal an deinem, am besten direkt in...
Ja, du brauchst eine LAN-Verbindung idealerweise und wenn nicht, dann zumindest über die Google Pixel Phones soll es ja noch sehr gut funktionieren, dann aber zumindest in einem sehr stabilen WLAN-Netzwerk.
Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Defeats-the-Purpose-Angelegenheit. Also wenn ja eigentlich der Sinn dahinter ist, dass ich, keine Ahnung, meinen PC ausschalten kann, kann einfach am Fernseher da weiterspielen, wo ich gerade war. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann spiele ich irgendwie auf meinem, was weiß ich, Handy oder Tablet weiter. Dann muss das auch auf allen Geräten funktionieren und nicht nur funktionieren, wenn ich direkt vor meinem Router sitze. Weil wenn ich innerhalb meiner Wohnung schon das Problem habe, dass es an manchen Geräten, je nachdem, wo die sich befinden, einfach nicht mehr flüssig läuft, dann ist das für mich ein Fehlschlag.
Nee, das macht es für mich noch nicht zum Fehlschlag, weil ich davon ausgehe, dass also Google Stadia steht und fällt mit einer extrem stabilen Internetverbindung. Und wenn ich natürlich in der Situation bin, also WLAN ist grundsätzlich schon immer störanfälliger, ja, deshalb ist es ja auch so, dass Internetprovider zumindest in Deutschland, ich glaube sogar in der EU, nur irgendwie, ich glaube maximal 80% des eigentlichen Volumens irgendwie garantieren müssen über WLAN. Und ich glaube tatsächlich, dass deshalb, da ist einfach in Deutschland der Breitbandausbau noch nicht gut genug. So, ich glaube, das ist ein fundamentales Problem, was Stadia natürlich für den Launch in Deutschland auch spezifisch hat.
Ich würde Tascha auf jeden Fall zustimmen, in dem Sinne von, dass es ein Feature auf jeden Fall zerstört, was mit auch für mich am attraktivsten war, im Sinne von, ich kann das überall spielen und kann auch Spiele spielen, die es jetzt vielleicht nicht für die PlayStation 4 gibt, die erstmal originär vielleicht PC-Spiele sind, was ich dann irgendwie auf dem Tablet machen kann. Das andere ist aber, um das vielleicht zu entkräften, das hatten wir damals auch schon diskutiert, inwiefern ist das, sind wir überhaupt die Zielgruppe? Also richtet sich Stadia nicht eigentlich an Leute, die ja zu Hause am Fernseher spielen und dann halt mit der LAN-Verbindung das irgendwie koppeln, aber eben noch keine Konsole haben. Da gab es aber dann auch die Kritik, inwiefern man sich jetzt dann halt so ein Stadia-Ding kauft, weil du ja Vollpreistitel dann teilweise hast, wenn du nicht zum Beispiel die kostenlosen spielen willst, wie Destiny, ob du für den Preis dann nicht im Endeffekt auch einfach eine Konsole kriegst, die nicht WLAN-störanfällig ist.
Ja, das kommt ja dann später nochmal.
Genau.
Aber da wir gerade bei Features waren, weiterer Kritikpunkt dieses Launchs, fehlende Features. Das ist zum Beispiel den Buddy Pass, den gibt's noch nicht, Familienzugang gibt's noch nicht, und so weiter und so fort. Und dass die Leute sich dann halt für mich auch verständlicherweise darüber aufregen, dass sie 130 Euro für etwas gezahlt haben und bekommen nicht zum Launch alle Features. Hätte man diesen Launch schieben müssen oder wie seht ihr das?
Noch viel drastischer, ja. 4K-Streaming mitunter funktioniert nicht. Dieses eigentlich ja von Google sehr gepriesene, diese Möglichkeit zu sagen, ich sehe irgendwie einen Trailer, klicke dann auf Play und komme dann direkt irgendwie ins Spiel. Auch das gibt's nicht. Auch die Möglichkeit, irgendwie direkt irgendwie einem Streamer zu joinen. Auch das gibt's. Es fehlt so viel. Und ich glaube tatsächlich, deshalb würde ich nochmal diesen Punkt unterstreichen, den ich vorhin schon mal gemacht habe. Stadia hätte schlichtweg, entweder hätten sie sagen können, wir verschieben es 3 Monate, oder sie hätten sagen können, okay, wir haben hier echte Probleme, wir machen das jetzt irgendwie als Beta-Launch und erstatten irgendwie was zurück oder irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre schon erforderlich gewesen, um diesen Wegfall der eigentlich zum Launch beworbenen Features zu kompensieren.
Genau, weil ich finde auch, das ist so eins meiner Hauptprobleme mit diesem Launch, dass das jetzt eben ja der Launch ist für die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, für etwas, das sowieso Anfang nächsten Jahres kostenlos wird. Und wenn dann eben diese Features erst verspätet eintreffen, dann würde ich mir halt, wenn ich das gekauft hätte, auch die Frage stellen, na, dann hätte ich auch einfach bis zum kostenlosen Launch warten können und hätte nicht 130 Euro bezahlen müssen. Und das finde ich sehr schwierig, dass ich Leuten ja doch eine beachtliche Menge Geld abknöpfe und ihnen dann nicht das liefere, was sie bezahlt haben, sondern diese Features dann vermutlich erst richtig funktionieren, wenn es sowieso für alle kostenlos ist.
Gerade als Founder, also wenn ich das vergleiche mit Kickstarter und so weiter, müsste ich doch irgendeine Art von mehr haben. Klar, ich darf früher einsteigen, aber dass man jetzt echt sagt, du bekommst einen limitierten Controller, irgendwas, womit ich mich dadurch, dass ich mein Geld, also dann dort früher ausgebe und mehr als alle anderen, was das irgendwie kompensiert. Also selbst wenn das jetzt alles funktioniert hätte, wo ist der Mehrwert? Außer, dass du diesen Buddy-Pass kriegst und dass du dir, damit haben sie ja auch geworben, auch das hat nicht funktioniert, ist jetzt kein Feature, aber was sie nicht eingelöst haben, dass du bestimmte Namen, also weil neue Konsole, kannst du einen neuen Nutzernamen, kannst du frei aussuchen. Auch das hat nicht funktioniert.
Ja, das Ding ist, glaube ich, es gibt ja auch Bestrebungen, irgendwie so Petitionen und sowas, also diesen ganzen Quatsch, den es immer in solchen Fällen dann gibt. Das wird nicht funktionieren, weil das Ding ist tatsächlich, was man ja pragmatisch bezahlt mit dieser Founders Edition, und das ist ein legitimer Preis, ist eben Chromecast Ultra, ein Stadia Controller und 3 Monate Stadia Pro. Und das ist so, gibt noch ein bisschen mehr dazu, habe ich ja gerade schon illustriert. Aber wenn man das mal als Basics nimmt, hat man immer noch eigentlich eine Vergünstigung, als würde man es separat erwerben. Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man zum Beispiel, so wie Tobi ja gerade beschrieben hat, ich habe jetzt schon einen Chromecast Ultra und die Firmware kommt dann zum Free-Launch, wird dann upgedatet, sodass ich das darauf spielen kann, dann kaufe ich mir ja nicht die Founders Edition. Das wäre ja albern. Dann denke ich eben tatsächlich, dass das Geld, was für die Founders Edition ausgegeben ist, ist sehr legitim investiert, auch wenn jetzt noch Features fehlen. Ist natürlich nicht gut so, und ich glaube tatsächlich auch, wie gesagt, dass Google besser daran beraten wäre, das grundsätzlich als Beta-Launch zu begreifen. Das, glaube ich, ist eher ein Kommunikationsproblem als ein Problem von irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas rückerstatten oder irgendeiner Petition nachgeben, weil das wäre meines Erachtens nach unverhältnismäßig.
Wobei ich das selbst mit Deklaration als Beta-Launch irgendwie immer noch seltsam fände, zu sagen, ja, du bezahlst jetzt halt Geld für den halbfertigen Mist und dann, wenn es ganz fertig ist, kostet es eh nichts mehr. Also das fände ich halt auch total krude. Na, aber also Moment, von daher.
Was kostet denn nichts mehr? Nichts mehr, es gibt ein Stadia-Free-Abo, aber der Chromecast kostet weiterhin Geld, der Controller kostet weiterhin Geld und das Pro-Abo kostet ja auch weiterhin Geld. Die Dinge, die enthalten sind in der Founders Edition, werden ja nicht kostenlos. Ja, Google gut. Verteilt ja nicht Chromecasts.
Aber das Pro-Abo ist ja in dem Fall erstmal nicht besonders attraktiv, weil es, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht besonders viele Dinge bietet, die man unbedingt haben muss. Also dass die Basic Edition ist wohl völlig ausreichend, und ob ich dann jetzt wirklich diesen Controller brauche, kommt halt auch drauf an, wo ich es spiele. Und also deswegen finde ich das schon, also ich persönlich hätte dafür halt kein Geld bezahlt, wenn ich weiß, dass ich diesen Service auch for free testen kann, weil man eben ja von vornherein nicht weiß, funktioniert das überhaupt, na, wie läuft das ab und will ich jetzt wirklich so viel Geld dafür bezahlen, wenn ich auch einfach 2-3 Monate warten kann und es dann for free testen und wenn es mir gefällt, die Investition machen.
Aber da hat ja Google nichts falsch gemacht, weil dabei ja kein Problem in der Kommunikation. Sie haben ja gesagt, es wird dann eine Free-Version geben. Aber natürlich, wenn du dir jetzt sozusagen, also wenn du jetzt hergehst und kaufst dir zum Free-Launch von Stadia, nennen wir es mal, dann im Januar, Februar, kaufst dir dann eben den Chromecast, den Controller und irgendwie 3 Monate Pro-Abo hättest, würdest du sozusagen mehr bezahlen als mit der Founders Edition. Ja. Das war quasi meine Überlegung, weshalb ich das vorbestellt habe.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist, die Leute, die jetzt Stadia spielen wollen, die brauchen den Controller und die brauchen den Chromecast. Die sind an diese Hardware gebunden. Also auch da ist so ein bisschen eigentlich dieses Versprechen, du brauchst keine Hardware mehr, keine aufwendige, sondern du brauchst nur diese Dinge, eigentlich ja auch schon nicht eingelöst. Weil das Attraktive, was ja auch mit der Base-Version dann irgendwann kommt, ist, dass ich sage, ich mache mein MacBook auf, gehe auf die Stadia-Seite und spiele los. Also warum sollte sich Tascha dann am Ende noch den Controller und den Chromecast kaufen?
Controller, entscheidender Reiz, lagfreies Spielen oder lag-minimiertes Spielen, weil der Controller ist tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Third-Party-Controllern in der Lage, direkt mit dem Router zu kommunizieren und reduziert den Input-Lag bemerkbar, ja, also deutlich. Und Chromecast Ultra, weil du es am Fernseher spielen kannst.
Wobei ich das halt dann auch wieder irgendwo, also wenn ich so einen Gaming-Streaming-Service anbiete, dann finde ich, Lag-Freiheit ist so ein Basic. weil es funktioniert sonst nicht. Niemand nutzt es, wenn es laggt. Und dass man dann sagt, naja, wenn du lagfrei spielen willst, dann musst du uns für 60 Euro so ein Ding abkaufen. Finde ich halt dann auch wieder, das hat so viel von, versteckte Kosten, es hört sich alles so gut an, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder irgendwie fraglich, ob es rentabel ist. Also das finde ich einfach sehr intransparent und auch nicht besonders gut gelöst.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei dem Controller tatsächlich ein technisches Problem ist, weil der ja dann direkt mit dem WLAN kommuniziert und nicht noch den Umweg über den Computer macht, den ja deine Maus tut.
Deine Maus oder der DualShock 4 oder Xbox Controller, auch der Nintendo Pro Controller funktioniert ja, aber kommuniziert erstmal direkt mit dem Gerät, deshalb ist die Kommunikation hat einen Zwischenschritt mehr, daher ist der Input-Lag größer als mit dem Stadia-Controller.
Ja, würde aber Tascha zustimmen, es wirkt insgesamt total undurchsichtig und man weiß nicht so richtig, wie es funktioniert. Es ist ja jetzt auch dieser Punkt, du brauchst sie jetzt noch zusätzlich. Wenn du einer der Glücklichen bist, der die Founders Edition hat, brauchst du dein Handy, um eine App zu installieren, Google Stadia, quasi so eine Art Control Center, wo du dann die Spiele freischaltest, was du nicht über die Kombination aus Controller und Chromecast machen kannst.
Ja,
das läuft cool, alles übers Handy und das geht dann zum Beispiel auch auf dem iPhone, aber du kannst nicht auf dem iPhone spielen. Das kommt auch noch mit dazu. Warum gibt es, also da auch diese Versprechung von spiel es, wo du willst, spiel es auf einer Kartoffel so ungefähr. Also wir haben damals, du hattest den O-Ton, alles was besser ist als eine Kartoffel gesagt. Das fand ich nochmal schön, dass ich reingehört habe.
Ja.
Aber mein iPhone ist keine Kartoffel. Das ist eines der führenden Handys auf dem Markt.
Ja, im Endeffekt sind halt Dinge. Also es wurde dargestellt als etwas, was es definitiv meiner Meinung nach nicht ist. So von den Rezensionen, die ich bisher gelesen habe. Und da sind wir auch nochmal bei einem ganz anderen Punkt, über den sich auch die Leute sehr großartig aufregen. Nämlich, dass man eben trotz des Abos und trotz der Kosten, die man bereits investiert hat, die meisten Spiele wirklich zum Vollpreis erwerben muss. Um da mal ein bisschen Content reinzubringen. Ich habe hier zum Beispiel einfach gerade mal so einen Kotaku-Artikel offen und da ist auch gleich einfach mal der erste Kommentar. I love paying 70 plus Dollars plus a monthly fee to have the privilege of paying full price for year-old games that will at best have mild amounts of noticeable input latency. God, I hate this so fucking much. Ja, also das ist eben auch wieder so ein Ding. Die Leute haben, glaube ich, mehr, so hatte ich das auch, ich habe es nicht groß verfolgt, aber so hatte ich das auch im Kopf, dass das mir ein bisschen wie so ein, groß angekündigt war ja dieses berühmte, der Vergleich, ein Netflix für Gamer, was aber definitiv nicht der Fall ist, weil ich muss...
Wer hat das angekündigt?
Also so wurde das rezipiert. So, das ist auch in den ganzen Artikeln, die ich gelesen habe, immer dieser Vergleich zu dem erwarteten Netflix für Gamer. Und im Endeffekt ist es das halt überhaupt nicht. Und ich muss mir zwar keinen PC oder keine Konsole kaufen, aber ich muss ja trotzdem in Hardware investieren, in diesen Chromecast, in den Controller, wenn ich das richtig spielen will, muss dazu dann noch meine Abo-Gebühr bezahlen und muss die Spiele trotzdem für Vollpreis kaufen. Das heißt, die Frage ist dann wieder, wie finanziell lohnenswert ist das überhaupt? Kann ich mir nicht einfach für ein paar hundert Euro eine Konsole kaufen, die dann für die nächsten paar Jahre einfach fein ist?
Ja? Nee, ich würde, also es überrascht mich etwas. Ich habe diesen Aufschrei auch mitbekommen, halte den aber für ziemlich abstrus, denn es wurde seitens Google meiner Erinnerung nach nie kommuniziert, dass es sich hier um ein Netflix für Games handelt. Tatsächlich ist es ja so, es war sehr, sehr klar kommuniziert eigentlich, Stadia Pro bedeutet, ähnlich wie PlayStation Plus oder der Xbox Game Pass, dass man monatlich irgendwie ein oder zwei Spiele bekommt. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar figuriert, welche das sein werden, aber man weiß auf jeden Fall, es gab Destiny 2, die Collection und Ninja Warrior, irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Ein zweites, kleineres Spiel gab es auch noch mit dazu. Und es war eigentlich vollkommen klar, dass Stadia nur das quasi ist, Stadia Pro ist nur das. Die anderen Titel musst du natürlich kaufen. Google schenkt jetzt nicht dann Leuten die Spiele. Sondern die Spiele musst du so, wie es auf jeder anderen Plattform auch wäre, dazu kaufen. Dass sie zum Vollpreis drinstehen, in Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, nicht irgendwie einen Discount hat, finde ich auch problematisch. Ich glaube tatsächlich, dass es eine bewusste ökonomische Überlegung ist, die dahinter steht. Man nämlich also sagt, die Leute, die jetzt diese Founders Edition gekauft haben, die werden sicherlich bereit sein, das Geld zu investieren in einen solchen Vollpreistitel. Ich glaube aber, sie hätten ein bisschen Shitstorm vermeiden können, wenn sie da stärker reduziert hätten.
Wir haben ja genau über diesen Punkt damals auch diskutiert und es war so, was wird es kosten? Wir haben eher sowas, die Vorstellung gehabt von so einem Audible-Abo im Sinne von, ich muss mich registrieren, ich muss Abonnent sein und dann bekomme ich ein Guthaben. War auch damals meine Idee, warum man hier, also normalerweise gibt es ja immer diese Geschichte von, hier kaufe so und so viel Guthaben, also warum sie da nicht auch so eine versteckte Finanzwährung eingebaut haben, ist ja sonst immer unsere
Kritik. Ist aber gut.
Also ja, aber ich hätte eher gesagt, nehmt doch das Modell, was gut ist von Amazon mit diesem Audible-Ding, du hast ein Guthaben, dafür kriegst du dann einen Vollpreistitel, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey. Und wenn du dann noch andere Titel haben willst, dann zahlst du 10, 20 Euro, außer vielleicht bei ganz großen Dingern. Weil das wäre gerade das, wo ich sagen würde, ja, ich bin Stadia-Abonnent, weil da kriege ich die Spiele, die aktuellen auch, und gute Spiele für halt einen Zehner. Genauso wie ich halt keine Hörbücher mehr kaufe, ja, weil die auch 40, 60 Euro kosten, wenn ich nicht bei Audible bin. Ich will jetzt dafür keine Werbung machen, sondern einfach nur den Vergleich aufmachen.
Aber das bereitet mir Bauchschmerzen, weil da haben Leute einfach ihre eigenen Wünsche und Illusionen auf Stadia projiziert. Das war tatsächlich niemals, hat Google gesagt, wenn ihr jetzt Stadia Pro abonniert, dann bekommt ihr irgendwie aktuelle Vollpreisspiele kostenlos. Ja, das war tatsächlich nie, das wurde nie so kommuniziert. Das heißt also, tatsächlich ist es so, dass es ein großes Missverständnis war und eine Projektion von eigentlich dem Wunsch. Denn wie ist es denn bei PlayStation Plus? PlayStation Plus ist tatsächlich preislich, liegt es ja sehr ähnlich und da bekommst du dann irgendwie zwei Spiele. Ja? So, also im Grunde hat Stadia jetzt mit seinem Launch, in dem sie quasi zu diesem zum Pro-Abo Destiny 2 und dieses zweite Spiel damit dazugelegt haben, im Grunde sind sie auf PlayStation-Niveau. Und da ist es jetzt auch nicht so, dass Leute dann sagen, so, oh, ich habe ja PlayStation Plus, ich sollte jetzt irgendwie neue Spiele kostenfrei bekommen. Ich finde, das ist ein vermessener Anspruch
an Stadia. Du bekommst auch, wenn du Stadia-Abonnent bist, bekommst du auch bestimmte Spiele dann zum Discount, so wie bei PlayStation Plus, Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, würdest du aktuell für 30 Euro bekommen. Und es ist auch so, es gab zwischendurch den Aufschrei, dass man diese ja dann nicht mehr behalten darf, wenn man dann das Abo cancelt, dem ist auch nicht der Fall. Sondern wenn du das dann reduziert gekauft hast, dann hast du trotzdem halt ein Assassin's Creed Odyssey für 30 Euro bekommen, wobei man aber sagen muss, das bekomme ich halt auch gebraucht bei einem GameStop um die Ecke für 30 Euro. Also da ist halt wieder die Frage, will ich das unbedingt machen? Und ich bin dann wieder auf der Website, das ist dann so dieses Amazon-Modell, die locken dich dann immer wieder auf die Webseite drauf.
Ja, vor allem bekomme ich Assassin's Creed Odyssey auch für 26,99 bei Mediamarkt. Ja. Also das ist nichts Reduziertes mehr so in dem Fall.
Reduziert dann innerhalb des Google Stores. Also
ja gut, aber wenn das dann innerhalb des Google Stores als Sale verkauft wird, obwohl ich das überall sonst auch für diesen Preis kriege, dann ist das für mich meiner Meinung nach schon wieder kein
reduziertes, faires,
gutes Angebot.
Ja. Aber ist das tatsächlich ein Grund für diese Aufregung? Weil ich tatsächlich doch sehe, es ist man bekommt für diese Pro-Subscription zwei Spiele. Und Destiny 2 ist jetzt auch kein super günstiges Spiel, wenn man die ganzen DLCs mit einrechnet, die man ja bei dieser Collection durchaus bekommt. Und klar, sie hätten natürlich günstigere, also Titel anbieten können, hätten die Titel weiter reduzieren können. Ich finde auch, das Line-Up könnte üppiger sein, was sie dort haben. Aber als allzu drastisch empfinde ich das tatsächlich gar nicht, sondern das ist so, wäre nett gewesen, wenn die Preise da kompetitiver wären jetzt im Google Store. Das wird sich sicherlich auch noch einpendeln im Laufe der Monate, weil Google muss ja liefern, wenn sie irgendwie Leute an diesen Service auch binden wollen. Aber Google hat hier nicht irgendwas versprochen und nicht eingehalten.
Ja, würde ich so sehen, aber ich würde sagen, wenn ich mir das jetzt angucke, ist das ein groß, das schreckt mich davon ab, das zu machen. Also nicht, weil meine Wünsche nicht erfüllt werden, sondern dass ich sage, okay, das sehe ich jetzt nicht ein, da kaufe ich mir lieber eine Konsole, wenn ich jetzt auch keine hätte, statt das.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich würde eben auch sagen, ich investiere dann mein Geld lieber in eine Konsole. Das ist eine einmalige Investition, da muss ich mir die Spiele natürlich alle einzeln kaufen, aber das muss ich bei Stadia ja auch.
Nee, du kannst das Stadia Pro Abo.
Ja, aber das muss ich dann wieder bezahlen. Dann zahle ich 15 Euro im Monat dafür, dass die Spiele ja auch, das sind ja dann keine aktuellen Titel, der Discount ist nicht besonders groß, von Free wollen wir mal gar nicht reden. Das heißt, es bringt mir dann im Endeffekt ja nichts, sondern verschlingt über die Zeit wahrscheinlich mehr Geld, als wenn ich mir einfach eine Konsole kaufe.
Ich muss da noch mal kurz ein bisschen drauf insistieren, weil ich verstehe das noch nicht so ganz. Also ich verstehe das nicht so ganz, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mir ich habe eine PS4, kaufe eine PS4, dann schließe ich so ein Abo ab, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es tatsächlich umgerechnet ist, aber sagen wir mal, es liegt um die 10, 15 Euro PlayStation Plus, bekomme dafür also, das ist ein monatliches Abo, das sich so fortsetzt und dafür bekomme ich irgendwie 2 Spiele, keine neuen Spiele, sondern 2 Spiele, die auch schon irgendwie 1-2 Jahre alt sind, so im Durchschnitt. Und wo ist der große Unterschied zu Google, abgesehen davon, dass die Discounts, die sie anbieten, nicht so groß sind, wie eigentlich idealerweise gewünscht?
Ja, das PlayStation Plus Abo muss ich ja nicht haben, wenn ich sage, ich habe kein Interesse an alten Spielen for free, dann habe ich halt nur die PlayStation. Es geht, ich finde, es geht mehr halt eben auch um neue Titel, weil ich glaube, das sind auch die Dinge, für die die Leute Stadia wahrscheinlich am ehesten dann benötigen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ach, ich habe einen PC und das Ding, was von vor 5 Jahren, das läuft bei mir, aber Death Stranding läuft bei mir nicht, weil dafür ist mein PC nicht gut genug. Ich will nicht das Geld in die Hand nehmen, mir, keine Ahnung, eine neue Grafikkarte zu kaufen, und deshalb ist Stadia für mich interessant, weil ich diese ganz neuen Titel auch ohne die entsprechende Hardware spielen kann. Da muss ich dann aber sagen, fände ich dann wahrscheinlich, muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich günstiger zu sagen, hey, ich kaufe mir für ein paar hundert Euro eine neue Grafikkarte, rüste das auf oder kaufe mir eben eine Konsole, von der habe ich dann langfristig was. Alle Titel, die über die nächsten paar Jahre erscheinen, werden da drauf laufen. Und dann habe ich ja im Endeffekt durch Stadia nichts gewonnen.
Aber weil Stadia wird nichts kosten, ne? Das musst du dir vor Augen halten. Du hast dann die Wahl,
ja, die kaufe Basic ich mir jetzt eine Konsole? Die Basic-Version wird nichts kosten, aber die ist ja nochmal abgespeckt zu dem, was jetzt schon nicht richtig funktioniert. Also ist dann die Frage, das muss man halt in Zukunft sehen, wie diese Free-Version von Stadia überhaupt laufen wird, wie die funktionieren wird, ob die attraktiv ist. Weil wenn jetzt, wo du so eine begrenzte Spieleranzahl hast und die ja auch alle das richtige Equipment haben und das Stadia Pro-Abo, wenn da schon Beschwerden kommen, dass es nicht richtig läuft, dann wird es ja bei jemandem, der das einfach als Free-Abo nutzt, die Hardware nicht hat, die technischen Upgrades des Pro-Abos nicht hat, der wird damit ja nicht spielen können. Das kann mir kein Mensch erzählen.
Ich glaube, Google wird hier schwer aufrüsten. Ich glaube tatsächlich, dass...
Müssen
auch, ja. Ich denke, darf ich was zur Vorhersage
sagen? Ja, ich würde dazu schon jetzt eh mal kommen, um das abzuschließen. Okay. Was ist denn unser Ausblick für Google Stadia?
Mhm. Ich würde einfach genau daran anknüpfen, nämlich an das, was du gerade gesagt hast, Natascha. Meine Einschätzung ist, Google ist jetzt schwer gestolpert bei dem Start. Deshalb würde ich auch sagen, es ist auf jeden Fall, kann man durchaus als Fehlstart werten. Vieles funktioniert sehr gut, aber einiges wiederum eben nicht so gut. Und das ist tatsächlich kein Grund jetzt zum Feiern für Google. Auch wenn ich jetzt immer diese positive Position vertreten habe. Ich glaube aber, was passieren wird, ist, dass Google jetzt anfangen wird, ihre Architektur weiter aufzubauen. Das zu tun bis zum Free-Launch. Es wird dann noch mal eine gewisse Belastung geben, natürlich, weil Google Stadia eben kostenlos ist. Ne? Und weil du dann einfach ohne was zu bezahlen, musst du dann halt wirklich nur das Spiel kaufen. Darin liegt der große Reiz. Worauf es Google aber ankommen wird, ist Herbst 2020. Bis dahin muss Google kompetitiv sein und extrem gut aufgestellt sein, weil dann kommen die neuen Konsolengenerationen. Und da muss Google in der Lage sein, im Herbst 2020, also ein knappes Jahr, zu sagen, hier, wir haben bei Stadia ein so gutes Angebot, dass ihr euch keine neue Konsole kaufen müsst.
Also ich würde mich da teilweise anschließen. Ich finde auch natürlich, es ist ein absoluter Fehlstart. Also ich habe ja jetzt aber auch nichts erwartet von Google Stadia, deswegen ist es für mich jetzt eher weniger. Also ich habe eigentlich erwartet, dass sowas passiert, weil für mich war das von Anfang an kein interessantes Konzept und es war für mich auch von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Ich bin jetzt gespannt auf den Free-Launch.
Es funktioniert aber doch.
Ja, aber wie, Stefan?
Also es funktioniert halt nicht perfekt, aber es funktioniert ja schon.
Und das ist aber halt für mich so ein Punkt, den ich ganz stark kritisiere, dass ich nicht sagen kann, oh, ich werfe das Ding jetzt auf den Markt, ist halb fertig, funktioniert nur so halb, danke, dass ihr es bezahlt habt, in einem Jahr könnt ihr es dann richtig nutzen. Das finde ich halt prinzipiell nicht gut. Ich werfe auch kein Spiel auf den Markt, was halbfertig ist und sage, ach, wartet mal, in einem Jahr ist das toll. Das mache ich nicht.
Ja, also idealerweise nicht.
Ja, entweder ich mache Kushima etwas
sagt, in 2040 ja, also, versteht ihr es dann erst.
Ich bin halt, ja, das ist aber halt, glaube ich, ein persönliches Ding, dass ich halt der Meinung bin, ich mache was richtig oder ich lasse es bleiben. Und ich finde, man hätte den Launch schieben müssen, wenn es eben nicht so weit ist. Ja. Und man kann nicht einfach sagen, ja, bezahlt das jetzt mal und das ist alles ganz toll und das Gott weiß wie hypen und das dann so, wie es jetzt ist, auf den Markt werfen mit der Aussicht, ach, in einem Jahr haben wir es vielleicht mal geregelt. Das finde ich ist eine Katastrophe und ist ein absoluter Fail und das geht von Seiten Google definitiv nicht. Was da später mal kommen mag, lasse ich mal dahingestellt. Ich habe da ganz große Zweifel dran, dass das Anfang nächsten Jahres zum Freelaunch funktioniert. In einem Jahr vielleicht dann mal, aber das ist für mich nicht relevant. Also was ich, wenn ich das jetzt so auf den Markt werfe, wenn das so weiterläuft, bin ich der Meinung, werden die Leute derartig verprellen, dass es niemanden mehr interessiert, was im nächsten Jahr ist. So.
Kann ich mir auch vorstellen. Google hat ja auch bewiesen, dass sie es schaffen, immer wieder Sachen zu produzieren, wo Leute sagen, boah, geil. Und dann gibt es halt so ein kleines Massengrab an Sachen, die Google irgendwie vor die Wand gefahren hat. Scheint bei denen aber irgendwie kein Problem zu sein, weil sie sind halt Google. Es gab nämlich ja auch am Anfang vorher so diese Diskussion, ob das überhaupt für Google relevant ist oder ob sie nicht einfach sagen wollen, naja, es gibt halt so Angebote wie bei Netflix mit den interaktiven Filmen und so weiter, die sich ja auch so ein bisschen als Spieleplattform aufbauen, als auch, das hatte ich nochmal gefunden, dass Amazon zum Beispiel jetzt auch sagt, dass sie mit ihrem Service Twitch ins Rennen gehen, was natürlich die ideale Plattform ist, weil da sind schon alle Gamer vereint oder viele. Das ist so ein Punkt. Und was ich noch sehr gut fand, war der Artikel von Daniel Herbig auf heise.de. Der hat nämlich gesagt, also unter dem Titel Kommentar, der Stadia Start ist eine Katastrophe. Na und? Weil der Punkt ist im Endeffekt, naja, das ist halt jetzt so der Anfangsbeginn und so und man kann das auch ja nicht so richtig reviewen, also weil es ist ein Service, den man, das ist so ein bisschen, als hätte man jetzt YouTube vor der Nase und würde sagen so, naja, irgendwie diese komische Videoplattform da mit irgendwie Leuten, die sich irgendwie beim Karaoke singen, filmen und so weiter, da hätte auch keiner gedacht, dass das Ding so mal durch die Decke geht. Dementsprechend würde ich halt auch sagen, da ist einiges schiefgelaufen, aber vielleicht in 5 Jahren sind die genauso das, was du ja gesagt hast, bei PlayStation und so weiter im Rennen und müssen sie eigentlich, ansonsten ist das Ding halt relativ schnell auch wieder versunken und dann denkt da auch keiner dran.
Ich denke tatsächlich sogar an diese Launch-Zeiten von irgendwie Konsolen, in denen auch immer wieder also Kinderkrankheiten und sowas auftreten, wo man sich dann schon genau überlegen muss tatsächlich, will ich jetzt quasi Early Adopter sein, weil ich weiß, dass wenn ich mir irgendwie eine, ich glaube bei der PS4 lief es tatsächlich sogar relativ smooth, aber ich weiß, wenn ich mir jetzt irgendwie Xbox 360 zum Beispiel diesen Ring of Death hatte, wo irgendwie Konsolen reihenweise überhitzt sind und dann einfach kaputt waren, ich glaube tatsächlich, dass es so ähnlich sehe ich das. Ich da kann mir auch schwer vorstellen, dass sie bis Anfang nächsten Jahres die Kurve kriegen, sodass es für Free-Leute, die dann da reinspringen, weil dann ja die Belastung, da hast du ja voll und ganz recht, dass die Belastung nochmal exponentiell zunimmt, einfach wenn man es kostenlos machen kann. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass, also Streaming, Game-Streaming ist zweifelsohne die Zukunft. So, ne? Also die Konsolen sind eigentlich ja ein Auslaufmodell und Streaming wird ja auch immer wichtiger. PlayStation Now, Xbox xCloud und sowas. Insofern können wir davon ausgehen, dass es die Zukunft ist. Und Google Stadia hat hier einfach einen, wie ich finde, mutigen, nicht ganz gelungenen Schritt gewagt, um das so komplett Hardware-arm, sage ich mal so, zu versuchen. Wir haben tatsächlich jetzt diese ganzen großen generellen Prinzipienfragen ausgespart, wie beispielsweise, was ist eigentlich mit, wie verändert das beispielsweise die Eigentumsstruktur von digitalen Spielen. Darüber haben wir aber in der ursprünglichen Google Stadia-Episode schon gesprochen. Insofern würde ich sagen, lassen wir das an dieser Stelle einfach mal aus, weil wir haben uns ja spezifisch auf den Start konzentriert und wir werden noch über Google Stadia zu sprechen haben in den kommenden Monaten, denke ich.
Auch haben wir jetzt die verschiedenen Rezensionen von den großen Spielezeitschriften, Online-Zeitschriften würde ich es jetzt mal nennen, auch ausgelassen. Ich habe im Vorhinein recherchiert und würde euch dann auch nochmal in die Shownotes packen, falls euch das interessiert. Die Review-Artikel von Polygon, von GameStar, von Kotaku, das erwähnte heiße Kommentarpunkt und weitere Infos einfach in den Shownotes. Auch die jeweilige alte Folge findet ihr dort. Also es gab jetzt auch einfach noch super viel Material, was wir jetzt rausgelassen haben, was ich dann in den Artikel einbaue.
Wisst ihr, was wir machen können? Wir können dann im Januar, Februar, wenn dann Stadia gelauncht ist, dann organisieren wir uns das einfach alle dreimal und dann spielen wir irgendwann irgendwie mal was und gucken mal, wie es tatsächlich funktioniert und machen dann sozusagen so eine Review dazu.
Das wäre jetzt tatsächlich meine Abschlussfrage gewesen, Stefan. Willst du es nochmal mit Google versuchen?
Ich werde es jetzt so machen, also ich werde mir jetzt tatsächlich ein Apple TV einfach kaufen. So, ich hab keine Lust auf jetzt irgendwie da jetzt diese Premiere Edition vorzubestellen. Das ist mir jetzt zu albern. Vor allem ist es natürlich so, und da stimme ich ja voll und ganz zu, es ist nicht auf dem Niveau, wie man es eigentlich sich erhoffen würde. Deshalb hätte ich jetzt auch keine Lust darauf. Stattdessen Apple TV und Apple Arcade, ja. Das ist natürlich leider schade für Google, so einen Kunden verloren. Aber wenn es dann tatsächlich als so in diesen Free-Launch geht, dann werde ich tatsächlich einfach mal das ausprobieren. Ich glaube, ich werde mir vielleicht dann so einen Controller tatsächlich schon organisieren und mal gucken, wie das ist. Einfach mal probeweise irgendwie ein kleines Spielchen kaufen und einfach mal gucken, wie es funktioniert. Das würde ich schon machen, einfach weil ich zu neugierig bin darauf,
jetzt,
wie das auch
jetzt für aber mich schon aus journalistischen würde. Gründen, weil ich habe so ein bisschen...
Beides eigentlich.
Nee, also beides. Da, so Masochismus.
Ich würde mir halt auf jeden Fall... Wenn das wirklich komplett ohne Hardware zur Verfügung steht, würde ich das vielleicht mal euch zuliebe ausprobieren. Aber
du kannst sie auf deinem Notebook.
Ich werde mir definitiv nichts kaufen, was irgendwie mit Google Stadia zusammenhängt. Also komplette Free-Rezension würde ich mich da halt dann mal durchlegen und mich aufregen und nach einer Stunde das Ding an die Wand werfen, dann ist gut. Aber ich werde mir definitiv nichts kaufen, um eine Rezension zu machen. Nicht von Google Stadia.
Ich schon. Ich bin gespannt.
Ich nicht. Also für mich wäre so ein bisschen der wichtigste Punkt tatsächlich das unterwegs spielen und das ist in Deutschland ja einfach nicht...
Nee, kannst vergessen.
Genau, das wäre aber für mich...
Apple Arcade lässt grüßen.
Genau, das Interessante gewesen. Nee, Switch. Also für mich ist einfach, wenn ich dann sowas habe, warum sollte ich mir dann für unterwegs noch so ein Stadia-Ding besorgen? Für Leute, die viel in Hotels mit einer stabilen WLAN-Verbindung sind, ist es vielleicht interessant, aber für mich sehe ich keinerlei Grund, warum ich jetzt noch einen zusätzlichen Service haben müsste, wo dann irgendwie meine Spiele, ein Teil ist bei Google Stadia, ein Teil ist bei der PlayStation dann irgendwie
vorhanden. Ja gut, aber ein Teil ist bei der Switch dann. Also das Problem ist ja sowieso vorhanden.
Ja,
gut.
Das schon, aber nicht irgendwie mit so Online-Bibliotheken und so weiter.
Nee, ich werde mir auch werd meine 300 Euro Weihnachtsgeld in eine Switch investieren, da kann ich auch als Handheld spielen, ich kann auf meinem Computer spielen, auf meinem Fernseher spielen, das heißt, da habe ich auch diese Flexibilität, die stabiler ist als bei Google Stadia. Ich kann es mitnehmen, ohne dass ich irgendwie auf das schlechte deutsche Internet angewiesen bin und das ist, denke ich, wesentlich besser investiert, weil ob ich jetzt ein Jahr Stadia Pro Abo habe und da nichts richtig funktioniert oder ob ich mir einfach eine Switch kaufe, mit der ich ein paar Jahre Spaß habe, würde ich sagen, ist das auch die bessere Alternative.
Und ein entscheidender Punkt, ich als alter Boomer, ich bin einfach an Konsolen gewöhnt und finde es einfach dann schöner, mir dann auch irgendwann eine PlayStation 5 zu kaufen, einfach weil ich das mag, da das anzuschließen, den Controller in die Hand zu nehmen und dann ist das dekorativ in meiner Wohnung und bleibt auch da, so PlayStation 4, 3, 4, 5 einfach nebeneinander, das finde ich einfach toll.
Ich würde das gern loswerden, diese ganze Konsolengelepp.
Nee, du bist ja auch ein Jahr jünger als ich, da merkt man die Generation. Und okay, das haben wir doch schon festgestellt.
Liebe Leute da draußen, was ist eure Perspektive auf Google Stadia? Wenn ihr uns jene mitteilen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und uns einen Kommentar oder auch gerne Fragen dalasst. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wäre das ganz wundervoll, denn Pixeldiskurs ist und bleibt kostenfrei. Umso mehr sind wir dankbar für eure monatliche Unterstützung im Zuge unserer Steady-Kampagne. Wenn ihr das in Erwägung zieht, dann geht auf pixeldiskurs.de und klickt auf Unterstütze uns. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten und rezensieren. Mir selbstverständlich eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Vergesst nicht die E-Mail zum Pokémon-Tausch und teilt uns außerdem gerne auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.